Hallo und herzlich willkommen zum Boardcast. Hier ist Frederik und es ist wieder Zeit, eine Orakelfolge aufzunehmen. Das ist eine der Folgen, auf die ich mich tatsächlich das ganze Jahr über freue, wenn wir den abgelaufenen Spielejahrgang reflektieren und besprechen, was könnte denn Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres werden. Wir werden uns heute festlegen, wir werden hart diskutieren und ringen und dann mal schauen und eigentlich der Jury wie so oft die Entscheidung schon ein bisschen abnehmen. Nein, also Hochmut kommt vor dem Fall. Wir werden natürlich mal unsere Perspektiven zusammentragen und dann im Mai gucken, ob wir denn recht hatten mit unseren Vermutungen. Und was wir vermuten und mit wem ich das tue, das erfährst du natürlich wie immer, wenn du dranbleibst. Ja, und warum sollten wir ein erfolgreiches Trio sprengen? Wir haben ja viel Freude, miteinander zu orakeln und haben das jetzt schon dreimal gemacht, machen das heute zum vierten Mal wieder. Und deswegen freue ich mich sehr, meine beiden Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen Dr. Doppeldotter Stefan Hanf. Herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist, Stefan.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank wieder für die Einladung. Ja, erfolgreich. Ich bin gespannt. Wir haben ja gerade schon die Spiel des Jahresfolge aufgenommen und waren uns einig, das Ding ist durch.
Ist eigentlich erledigt. Und ja, ich freue mich auch, dass wir dem armen Mann Obdach geben können, der mit zwei Jurykollegen in einem eigenen Podcast sitzt und deswegen sonst langweilig mit sich alleine orakeln müsste. Und deswegen machen wir das auch dieses Jahr wieder zusammen. Lieber Chris Gräf, schön, dass du auch wieder mit von der Partie bist.
Das ist ganz lieb von euch, dass ich wieder bei euch dabei sein darf. Und ich freue mich auch wieder sehr, hier zu sein.
Ein Brettagoge, ein anonymer Ludoholiker und ein Boardcast orakeln, so fangen normalerweise schlechte Witze an bei uns, aber kommen da schöne Dinge bei raus. Ja, und wir haben im letzten Jahr zwei Drittel der Kennerspielliste gemeinschaftlich korrekt vorhergesagt, nämlich Endeavor und Faraway, und haben auch alle drei Endeavor als Kennerspiel des Jahres bestätigt oder schon mal vorweggenommen oder orakelt. Wir waren uns auch bei Bombasters einig, wir waren uns auch einig, dass wir in der Empfehlungsliste und Nominierungsliste waren wir insgesamt sehr gut mit unseren Treffern. Und ja, ob wir das im Spiel des Jahresbereich sind, also im roten Pöppelbereich, das müsst ihr euch dann bei den Brettagogen anhören, denn da haben wir schon eine Folge aufgenommen. Da erscheint dieses Jahr die Spiel des Jahresfolge. Hier im Boardcast sprechen wir über die Kennerspiel des Jahresfolge. Das machen wir immer so im Wechsel. Also hört gerne mal auch bei den Kollegen rein. Und ich bin auch sicher, Nico und Steff als Brettagogen hören sich gerne mal diese Folge an, um dann zu gucken, was wir ihnen denn eigentlich so unterjubeln wollen. Und wir drei waren uns ja eben in der Spiel des Jahresfolge einig, dass es gar nicht so leicht war, Entscheidungen zu treffen. Und wofür wir uns dann entschieden haben, das könnt ihr euch dann dort anhören. Und ja, meine Auffassung ist, auch beim Kennerspiel des Jahres werden wir heute sehr wild durcheinander, nicht durcheinander sprechen, das werden wir nicht, wir sind diszipliniert, aber durcheinander orakeln, weil ich glaube, hier ist das Feld noch ein bisschen dünner und knapper. Ich erlebe das, dass wir sehr wenig richtig starke Highlight-Titel haben. Wir haben viel Mittelmaß, einige sehr solide und ganz gute Titel. Wie ist das bei euch beiden? Habt ihr hier so einen klassischen Elefanten im Raum, wo ihr sagt, der wird's auf jeden Fall?
Nee, in meinem Fall gar nicht. Es war deutlich, deutlich schwieriger als beim Roten Pöppel, jetzt hier eine Liste zusammenzustellen. Nicht, weil ich keine Titel gefunden hätte, aber weil es schwer war, Titel zu finden, die so ja über den anderen drüber stehen. Ich habe den Eindruck, also das hört sich jetzt auch wieder gemein an, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieses Jahr auch Kompromisstitel irgendwie auf diesen Listen landen. Einfach mangels der Qualität so ein bisschen. Das war in den letzten Jahren deutlich stärker. Ich glaube, wir werden ein paar Titel sehen, die vielleicht in den letzten Jahren keine Chance gehabt hätten. Das schon mal vorweg.
Ich habe mich auch mit dem Kennerspiel des Jahres dieses Jahr schwer getan, aber ich bin mir nicht mehr so sicher. Kann es sein, dass das in den letzten Jahren immer so war? Haben wir nicht die letzten Jahre auch immer gesagt, Rot fanden wir eindeutiger als Anthrazit, oder habe ich das falsch in Erinnerung? Habt ihr da noch Erinnerungen dran?
Ja, also im Challengers-Jahrgang hatten wir Challenger sehr safe als Kennerspiel des Jahres im Blick. Ich glaube, bei Endeavor waren wir uns auch weitestgehend einig. Es ist ja oft so eine Frage, was ist noch Kennerspiel, was ist vielleicht drüber? Dann haben wir schon oft diskutiert, dass es so den einen großen Titel gibt wie ein Archenova, wie ein Terraforming Mars, wie ein Wasserkraft, die ja auch mal irgendwann auf dieser Liste standen, so als über den Dingen schwebendes, sehr außergewöhnlich komplexes, schwieriges, sehr anspruchsvolles Spiel. Das war in den letzten ein, zwei Jahren, glaube ich, dann nicht mehr so. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob ihr da dieses Jahr etwas seht oder nicht. Das werden wir ja dann nachher sehen. Oder ob wir uns eher beim Kennerspiel in der Kategorie, ich sag mal, eines Faraway oder Neuland bewegen. Das ist sicherlich auch der Titel, oder die Kategorie, die am schwierigsten zu definieren ist. Ne? Ein Kennerspiel ist ja immer so von bis, und Maren Hoffmann hat mal in einer Spielbox gesagt, sie findet es immer ein bisschen belustigend, wenn Leute sie belehren wollen, was denn der Kennerspieltitel eigentlich ist. Denn wer hat's erfunden? Na, die Jury natürlich. Und ja, Kennerspiel ist erstmal, glaube ich, alles, was komplexer ist als so ein klassisches Spiel des Jahres, was auch für wenig Spielende geeignet ist und was aber doch nochmal unter einem Experten-Expertinnen-Titel ist und so die Schwelle bieten soll von Leuten, die eben schon mal ein paar rote Titel gespielt haben, und dann manchmal so einen Superstar-Titel, der vielleicht über den Dingen schwebt, nochmal mit rein erwähnen. Und ich habe ja auch etliche Titel auf meiner Liste, und ich habe jetzt auch nicht so den Favoriten, und ich glaube auch in den letzten Jahren hatten wir schon immer mal so einen Favoriten, aber wir hatten auch eine Liste, wo wir uns am Ende doch nicht immer so einig waren, was da draufsteht. Mal gucken. Stefan, magst du mal loslegen mit deinem ersten Titel, den du mitgebracht hast für dich?
Das kann ich gern machen, und ich würde sagen, wir handeln uns jetzt einfach ein kleines Déjà-vu ein. Also wir können uns jetzt aussuchen, ob wir einfach meine Spielvorstellung aus der anderen Folge jetzt einfach nochmal abspielen und einspielen, oder ob ich einfach nochmal den Titel, den wir jetzt dann einhellig auf die graue Liste gesetzt haben, vorstelle, nämlich Rebirth von Rainer Knizia. Ja, bei Rebirth befinden wir uns im postapokalyptischen Schottland, zumindest in der Grundversion, und wir wollen Burgen und Kathedralen aufbauen und diese möglichst punkteträchtig. Zudem haben wir Plättchen, die wir auf den Plan legen können. Dort bauen wir dann Kraftwerke oder so, so Gewächshäuser, glaube ich, sind das. Eigentlich sind es aber einfach nur Pappplättchen mit Symbolen drauf. Und der Mechanismus ist so einfach, wie er nur sein kann, denn wir ziehen immer am Ende unseres Zuges ein Plättchen. Das werden wir in unserem nächsten Zug spielen. Wir legen es hin, rechnen die Punkte ab und ziehen das nächste, so lange, bis alle ihre Plättchen aufgebraucht haben. Ja, ich habe schon gesagt, Rebirth hat mich begeistert. Das ist für mich einer der stärksten Titel. Und wenn wir über einen Elefanten im Raum sprechen wollten, dann wäre das, glaube ich, der Titel für mich, der es am ehesten ist. Wir werden sicher gleich noch über viele weitere sprechen. Rebirth ist, ja, das steht schon so ein bisschen über allen Dingen. Das hat zum Beispiel auch Tobias Franke festgestellt. Der hat gesagt, es hätte ein Potenzial zum Klassiker. Carsten Grosser mit 4 von 5 Punkten sehr stark eingeschätzt. Harald Schrapers hat 5 von 6 Punkte gegeben. Ja, und wie ich hatte es schon gesagt, es ist so ein Grenzgänger zwischen Grau und Rot. Boardgame Geek gibt 1,97 als Komplexität an. In Frankreich war es für das Familienspiel nominiert, und ich glaube, es wird hier auf der Liste landen, mindestens auf der Empfehlungsliste. Ich glaube sogar, ehrlich gesagt, dass es einer von den 3 Titeln sein wird, der nominiert wird.
Ja, sehe ich eigentlich auch so. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Kontraargument ist, das irgendwie bei dieser Entscheidung wirklich Gewicht hat. Aber bei mir persönlich denke ich immer so, naja, also diese Art von Spielen, oder davon hat Rainer Knizia ja schon wirklich viele jetzt gemacht mittlerweile. So, wo wir einen großen Plan haben und im Laufe des Spiels stellen wir alles darauf voll. Also diese Wahrnehmungsspiele, wo ich also entdecken muss, wo ist gerade die beste Gelegenheit für mich. Zum Beispiel ein relativ prominenter Vertreter, der vielleicht nicht mehr so omnipräsent ist, weil er schon sehr alt ist, aber schon damals war im Jahr 98, war auf der Auswahlliste für Spiel des Jahres Durch die Wüste, was, finde ich, vom Ansatz her ein ähnliches Spiel ist. Und da gab es immer mal wieder welche. Ich bin mir nicht mal sicher, ob Rebirth mein Lieblingsvertreter dieser Art Knizia-Spiele ist. Ich weiß, vor einigen Jahren gab es bei Blue Lagoon, bei Blue Orange, was ich heute immer noch liebe, auch ein Spiel in dieser Art. Und es ist ja nicht mal das Neueste. Seit Rebirth ist zum Beispiel schon bei Schwerkraft auf Deutsch Cascadeo erschienen, was auch schon wieder so ähnlich funktioniert. Und ich finde es ja so super. Auf der Rückseite der Schachtel steht, Cascadeo ist das nächste epische Einsetzspiel von Rainer Knizia. Also da will man jetzt auch schon direkt voll so ein Ding draus machen. Deswegen, das ist für mich persönlich, spricht für mich da so ein bisschen was dagegen, weil ich mir überdenke, ja, so besonders ist es eigentlich gar nicht. Es ist eher so eine der vielen Knizia-Variationen, aber jetzt mal unabhängig davon. Und ich glaube auch nicht, dass das eine große Relevanz hat bei der Nominierung. Ich finde Rebirth auch super. Es macht mir richtig viel Spaß. Ich liebe es immer, diesen Ausschau zu haben. Es ist so das, was Kingdom Builder, finde ich, damals auch so toll gemacht hat. Zu erkennen, wo setze ich jetzt am besten ein, wo ist die beste Gelegenheit, um jetzt die meisten Punkte zu machen. Gefällt mir bei Rebirth auch wieder richtig gut. Ich kann gar nicht so mit dem Finger auf eine Sache zeigen und sagen, das ist irgendwie so das Besondere an dem Spiel. Fällt mir auch ehrlich gesagt keiner ein, aber ich sehe es auch als einen ganz heißen Favoriten für irgendeine Nominierung. Ich halte die Anthrazite für wahrscheinlicher als die Rote. Aber Stefan, ich stimme dir zu. Für mich ist der auch ganz weit vorne mit dabei. Aber warum eigentlich? Könnt ihr mit dem Finger auf irgendwas drauf zeigen? Was macht Rebirth so besonders?
Ich glaube, ich kann das für mich benennen, zumindest, ob das die Jury für sich so auch sieht. Aber ich finde, Rebirth gehört auch zu den Top-Favoriten in diesem Jahr. Da bin ich fest von überzeugt. Das Schöne ist, dass das Spielprinzip so einfach ist, dass wenn man verloren hat, denkt so, ach, beim nächsten Mal mache ich es anders. Dann spiele ich jetzt eben mehr auf die Kathedralen oder ich spiele mehr auf die Burgen oder ich versuche mehr Punkte über die Plättchen zu bekommen oder ich muss schneller auf die Aufträge gehen, weil viel mehr ist es nicht. Es sind also sehr einfache Spielprinzipien und ich kann eigentlich nach einer Partie, wenn ich nicht gewonnen habe, gleich sagen, okay, beim nächsten Mal probiere ich jetzt mal ein bisschen anders und jetzt habe ich dem Stefan zu viel Raum gelassen, sich da auszubreiten. Jetzt war ich zu langsam in den Städten drin, muss ich beim nächsten Mal wieder ändern, muss ich wieder ein bisschen anpassen. Und ich habe gar nicht so ein Riesenset an unüberschaubaren Möglichkeiten und 1000 Strategien, die ich hier machen kann, sondern ich muss nur beim nächsten Mal noch ein bisschen besser auf das achten, dann wird das schon. Und das ist für mich das, was Rebirth ausmacht. Und es ist eben auch sehr zügig gespielt. Es ist nicht so ein, es beschäftigt mich nicht 2,5 Stunden am Abend. Es ist nicht ermüdend, sondern ich kann es zügig spielen. Ich nehme ein Plättchen, schaue es mir an und wenn ich dran bin, darf ich das legen und dann bekomme ich Punkte. Und wenn dann der Nächste dran ist oder die Nächste dran ist, kann ich schon mein nächstes Plättchen nehmen und mir schon mal überlegen, was kann ich mit diesem Plättchen anstellen. Und dadurch ist das unheimlich zügig gespielt. Und ich glaube, in dieser Einfachheit liegt ein großer Teil der Magie dieses Spiels, dass mich auch Rebirth nicht, also ich werde nicht müde, dieses Spiel zu spielen. Ich spiele das immer wieder gerne. Und ich sehe es wie ihr, ist für mich ein Top-Kandidat, tatsächlich jetzt gleich mal mit einem Favoriten hier zu starten. Ich sehe das auch mit einer guten Wahrscheinlichkeit auf einer nominierungswürdig. Harald Schrapers hat 8 von 10 Punkten gegeben. Ich habe es mit dem Manuel Fritsch zusammen rezensiert. Der sagte, an dem Spiel ist kein Gramm Fett. Das ist irgendwie straight, das ist zielgerichtet. Und ihm macht das auch große Freude. Und insofern bin ich da vollkommen eurer Meinung. Ja, dann hau ich doch mal einen nächsten Titel raus, der aus meiner Sicht gute Chancen hat. Auch der ist jetzt keine Überraschung, wer schon den Spiel des Jahres Podcast gehört hat. Denn da habe ich Dewan angesprochen. Auch für mich so ein Grenzgänger zwischen Rot und Anthrazit. Dewan ist ein Spiel, das erschienen ist im Deutschen bei Asmodee, im Original bei den Space Cowboys. Und bei Dewan breiten wir uns aus mit so Siedlungen oder also Entschuldigung von Johannes Guppy und Johann Levé. Und wir bauen so Lager auf einem Spielplan auf, brauchen dafür Ressourcenkarten, die wir uns nehmen dürfen und können dann von Landschaft zu Landschaft uns bewegen, um bestimmte Ziele zu erfüllen. Also wir wollen Aufträge erfüllen, die sagen, dass wir eine bestimmte Anzahl verschiedener Landplättchen unter unserer Kontrolle haben oder bestimmte Symbole gesammelt haben und dürfen dann Lagerplätze einsetzen, die uns dann auch nochmal ermöglichen, Karten auszuspielen, die uns ein bisschen stärker machen für die nächsten Ziele. Das Spiel hat eine relativ simple und einfache Einstiegsvariante, dann aber noch verschiedene Erweiterungsmodule mit drin, die dann das Spiel nochmal ein bisschen würzen, anreichern und dadurch auch einen längerfristigen Spielspaß garantieren. Ich habe zu dem Spiel sehr viel Liebe. Ich spiele das wahnsinnig gerne. Ich habe es hier mit dem Nico Wagner von den Brettagogen und aus der Jury rezensiert. Nico mag das Spiel auch sehr gerne. Ich glaube, auch bei euch im Brettagoge-Podcast haben Steff und Nico das sehr gelobt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Dewan auch ein Titel ist, über den im Rahmen der Nominierung oder Empfehlungsliste zum Kennerspiel gesprochen wird.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben ja auch hier im anderen Podcast schon gemutmaßt, ist es eher Rot oder eher Anthrazit. Ich tendiere auch zum Kennerspiel des Jahres. Wenn ich es jetzt mal so direkt mit Rebirth gegenüberstelle, finde ich schon, sie fallen in eine sehr ähnliche Kategorie. Wo ich jetzt nochmal den feinen Unterschied sehe zwischen den beiden, ist bei Rebirth, finde ich gar nicht mal das Einsetzen an sich so besonders, sondern wirklich eher das Erfüllen der Ziele. Das macht Spaß zu gucken, worauf will ich mich konzentrieren, welche Aufgabe will ich erfüllen. Das finde ich bei Dewan fast noch eher... Schwachstelle ist ein großes Wort, aber hier finde ich tatsächlich das Einsetzen so besonders. Das macht mir richtig viel Spaß. Dieses Ausbreiten auf dem Plan, was ich ja mit diesen Karten machen muss und welche Wege benutze ich dafür am besten, auf welches Feld setze ich mich jetzt, das gefällt mir richtig gut bei Dewan. Auch ein relativ klassisches Spiel. Deswegen denke ich auch irgendwie nicht, dass beide Titel was gewinnen werden. Also ich glaube nicht, dass sowohl Rebirth als auch Dewan einen Preis gewinnen werden, obwohl es ja durchaus möglich wäre, dass sie in verschiedenen Kategorien nominiert werden. Deswegen, ich bin auch sehr unentschlossen, welches von den beiden Spielen für mich persönlich jetzt die Nase weiter vorne hat. Aber eine Nominierung halte ich da auch für sehr gut möglich. Würde ich mich genauso drüber freuen, wie auch bei Rebirth.
Ja, ich kann da jetzt eigentlich am allerwenigsten zu sagen, ich habe nur zwei Partien Day One gespielt bisher. Mein Eindruck war soweit erstmal gut. Ich finde auch, dass da eine gewisse Ähnlichkeit im Spielgefühl ist zu Rebirth. Und im Vergleich der beiden sehe ich bei Rebirth dann doch die Nase eine ganze Ecke vorne. Das ist aber jetzt auch wirklich nur diesen Erst- und Zweiteindruck geschuldet. Also dafür bin ich einfach nicht tief genug drin. Ich nehme es jetzt mal so an, dass ihr das ja doch sehr hoch handelt und bin mal gespannt auf die weiteren Titel, was wir dann noch so sehen werden.
Komm, bevor die Zuhörer jetzt denken, die den anderen Podcast schon gehört haben, sagen, sprechen die jetzt nur über die gleichen Spiele nochmal, dann schlage ich doch mal ein Spiel vor, was wir im anderen Podcast noch nicht erwähnt haben. Und ist auch ein Spiel, das ja für mich auch schon zum Jahrgang davor gehört, weil ich es mir eben schon auf der Messe 2024 gekauft habe und auf Englisch und danach auch gerne und häufiger gespielt habe. Und in diesem Jahrgang habe ich dann aber schon von verschiedenen Jurymitgliedern auch wahrgenommen, dass sie das gespielt haben, auch eine Meinung dazu verfasst haben. Und viele waren durchaus angetan von Grundstein von Metropolis, habe ich den Eindruck. Was ja im Original bei Arcane Wonders erschienen ist und jetzt auf Deutsch bei, hilf mir gerade weiter, ich weiß es gerade gar nicht.
Bei B-Rex ist es erschienen.
Okay. Ein Spiel, ein Immobilienspiel, sage ich mal, die mag ich ja sowieso immer so gerne. Spiele, wo man sich die besten Grundstücke möglichst geschickt sichern muss. Und das ist bei Grundstein von Metropolis ja auch so, dass diese Grundstücke, die in einem großen Quadrat angeordnet sind, da kommen einfach die Karten und so in so einer Reihe und wir schnappen uns reihum einfach die Grundstücke, die uns am besten passen, die möglichst zusammenhängen, um darauf Gebäude zu bauen. Das selber würde das Spiel noch gar nicht, ich sag mal, komplexer machen, bei BoardGameGeek ein Weight von 1,98. Aber dann bauen wir eben auf diesen Grundstücken Gebäude und da gibt's schon verschiedene Typen, dass wir so ein bisschen so eine Mini-Art von Engine-Building, würde ich mal sagen, haben. Und das hebt es für mich dann doch schon in den Kennerbereich zu überlegen, welche Gebäude baue ich da jetzt am besten drauf. Trotzdem finde ich relativ eingängig und ich weiß nicht, weil auch das würde ich sagen, wieder ein relativ klassisches Gesellschaftsspiel. Weiß ich jetzt nicht, ob es mit so direkter Konkurrenz wie Rebirth oder Day One oder vielleicht auch noch anderen Titeln, die wir hier nennen, Chancen hat, aber für möglich würde ich das durchaus halten, dass das vielleicht auf der Empfehlungsliste landet.
Ich finde es extrem lustig gerade, weil ich habe mir natürlich im Vorfeld hier Notizen gemacht, reichlich, und zu jedem Spiel mehr oder weniger was hinschreiben können, teilweise Noten der Jurymitglieder. Und dann steht hier an einer Stelle Grundstein von Metropolis, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Einfach aus dem Grund, weil es der einzige von den Titeln ist, die ich nicht gespielt habe, da ich nicht kenne, aber viel davon gehört habe und auch viel Gutes davon gehört habe und irgendwie das Gefühl hatte, da müssen wir vielleicht nochmal drüber diskutieren. Deswegen hoffe ich jetzt auf einen regen Austausch zwischen euch beiden.
Ja, ich habe das hier auch auf meiner Liste stehen, weil ich habe es mit dem Manu Fritsch besprochen, der da auch große Freude dran hat. Und ich finde, es ist auch ein prima Titel. Gespielt habe ich ihn mit der Julia Zerlik zusammen zum ersten Mal und dann war ich danach sehr angetan von dem Spiel. Und ich hatte das Gefühl, die Julia auch, die ist ja eben auch in der Jury, habe es dann mit dem Manu zusammen besprochen und auch er war von dem Titel angetan. Und es hat einen sehr schönen Korridor, finde ich, aus einer Entscheidung, welche Baugrundstücke brauche ich, was kann ich da drauf bauen, wann baue ich das, wann reiße ich vielleicht mein Gebäude wieder ab, wie kann ich mir da so eine Engine aus einer guten Ausgewogenheit aus, wo bekomme ich Punkte, wo bekomme ich Geld, wie weit rücke ich mit meiner Figur nach vorne, um nochmal so einen Ausgleichspunkte zu bekommen, wenn ich eben nicht der Erste bin. Also da steckt eine Menge drin. Ich habe aber jetzt auch so vielleicht 8 oder 9 Partien gespielt. Ich muss mal nachschauen. Und irgendwann erschöpft sich's ein kleines bisschen für mich. Also ich habe so nicht diesen Langfrist-Spielreiz. Trotzdem ist es ein Spiel, was ich gerne mitspiele. Aber es ist keines, was ich jetzt noch so aktiv auf den Tisch bringe, sehr oft, aber trotzdem wirklich gerne mitspiele. Das können wir gerne spielen, Stefan, bin ich gerne dabei, wenn du das lernen oder kennenlernen möchtest. Und ich habe auch viel Gutes gehört. Ich habe jetzt gerade hier mal in meinen Spielboxen geblättert, die hier vor mir liegen zur Vorbereitung. Und ich suche gleich mal die Noten raus, die die Jury gegeben hat. Aber das kam insgesamt sehr gut an.
Okay. Dann reden wir doch jetzt mal über einen Titel, den ich auch dann zur Abwechslung mal kenne. Nämlich über Am goldenen Fluss, erschienen bei Kosmos. Am goldenen Fluss ist so ein richtig klassisches Brettspiel mal wieder, wo wir auch Gebäude bauen, auf Einfluss leisten, vorwärts schreiten, um möglichst viele Punkte abzusahnen. Und auch hier haben wir eigentlich einen sehr einfachen Mechanismus, denn wir können immer nur eine von drei Dingen machen, wenn wir dran sind. Wir können Gebäude am Flussufer bauen, wir können mit dem Schiff nach vorne fahren und dann eben an diesen Gebäuden anlanden. Das Schöne ist, es gibt dann Belohnungen sowohl für denjenigen, der dort anlandet, als auch für diejenigen, denen die Gebäude gehören. Und wir können Karten ausspielen. Das sind Kunden, die wir dann wiederum mit Waren beliefern, die wir über die Gebäude dann teilweise auch bekommen. Ja, und das Besondere ist der Würfel, den wir immer werfen. Und das erinnert mich so ein klein bisschen jetzt wieder an Rebirth. Denn wir würfeln diesen Würfel am Ende unseres Zuges und wissen dann schon zu Beginn unseres nächsten Zuges, mit welcher Zahl wir da jetzt dealen müssen. Denn die gibt vor, wo wir bauen, wie weit wir mit dem Schiff fahren oder welche Kunden wir überhaupt beliefern können. Und das ist ein sehr, sehr eingängiges Spiel. Also das ist nach ein, zwei Runden direkt total fluffig immer runtergespielt. Die Erfahrung habe ich gemacht. Es ist auf jeden Fall ein Kennerspiel, falls da noch irgendwie Zweifel gab. Ich habe es auch zum Beispiel in meinen Kolleginnenrunden dann gespielt und das war dann schon so am oberen Limit, habe ich gemerkt, weil man doch auf einige Dinge achten muss. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass es dann nach 3, 4 Partien sich immer wieder so ein bisschen ähnlich anfühlt. Da fehlt so ein klein bisschen so die Abwechslung, die Varianz. Aber die Jurymitglieder haben es sehr gut bewertet. Udo Bartsch hat eine solide 6 gegeben, Marin Hoffmann eine 8, genauso wie Michaela Pognier, Harald Schrapers eine 7. Ja, das sind schon mal ganz ordentliche Noten, würde ich sagen, zumindest für eine Empfehlungsliste.
Ja, ich mag das Spiel. Ich finde, am Goldenen Fluss, das hat so eine schöne Ausstrahlung. Ne? Also das sieht toll aus, das ist schön gestaltet. Das hat diese Goldfolie, die da drauf liegt. Das hat diese schönen Münzen. Das hat also irgendwie ganz viel, wo ich denke, ja, das macht irgendwie was her. Und ich spiele das auch durchaus gerne, aber ich habe auch hier das Gefühl, nach 4, 5 Partien habe ich irgendwie alles gesehen. Und das bietet mir dann nicht so viel Neues. Und ich habe das am Anfang wirklich oft gespielt und es hat auch Leuten Spaß gemacht. Ich habe also wenig Leute getroffen, die gesagt haben, das macht mir so gar keinen Spaß. Und auch ich bin jemand, der das Spiel wirklich mag, aber es ist eben etwas, wo ich nach einigen Partien sage, irgendwie hat sich's erschöpft und ich glaube, deswegen sehe ich es jetzt nicht so sehr in dieser Empfehlungsliste.
Ich habe es nur einmal gespielt, da fand ich es auch völlig solide, in Ordnung. Zu einer zweiten Partie kam es nie und ich habe sie auch nie jetzt vermisst, muss ich mal so sagen. Also ich würde das nochmal mitspielen, aber ich habe nie gesagt, boah, das möchte ich gerne nochmal spielen. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass alle eben eine ähnliche Meinung haben zu dem Spiel. Nämlich alle so meinten, ja, das ist ganz gut. Aber das reicht dann wirklich nicht. Also ich finde, da müssen wir jetzt nochmal die Messlatte für unsere Auszeichnung oder für den Anspruch ein bisschen höher setzen. Also wenn man jetzt sagt, Udo Bartsch hat eine 6 von 10 gegeben, finde ich, sollte das keine Grundlage sein für, ja, das könnte man vielleicht mal nominieren oder empfehlen, auch wenn die anderen vielleicht ein bisschen höher waren. Deswegen, also ich habe jetzt auch den Eindruck, auch so wie ihr drüber gesprochen habt, ihr habt es ja nun häufiger gespielt als ich, bestätigt das so ein bisschen meinen Eindruck, dass das jetzt erwähnt wurde, weil es irgendwie vom Gefühl her so ein bisschen passt in diese Kategorie, vom Anspruch. Aber ich glaube, so wirklich fühlen tut ihr es doch auch nicht, oder?
Nee. Nee, also das geht mir genauso, aber ich habe ja anfangs schon gesagt, das Problem ist so ein bisschen, dass die Qualität in meinen Augen etwas fehlt dieses Jahr. Und deswegen halte ich es nicht für völlig unrealistisch, dass wir auch was von Am goldenen Fluss hören werden in irgendeiner Richtung. Aber lass uns mal schauen, was wir noch so an Titeln haben. Vielleicht wird sich das noch ein bisschen gerade ziehen.
Also ich habe ja in meiner roten Pöppelliste im Brettagoge-Podcast 9 Titel gehabt. Das heißt, ich habe 6 Titel übrig, weil die Jury ja so in Summe plus minus 15 Titel immer auf ihrer Liste hat. Das heißt, für mich sind hier 6 Titel deutlich stärker. Und ich habe hier noch einige dabei. Also Grundstein von Metropolis, ich habe es gerade schon mal nachgeschaut, war in der Spiel doch besprochen und da auch sehr gut. Ich möchte mal einen Titel nennen, der ja schon ein bisschen länger her ist. Und Chris, als du eben sagtest, ich habe mir das auf der Messe im Vorjahr gekauft, das ist so einer der Titel, der ist so ganz knapp erschienen, nachdem letztes Jahr die Nominierungen raus waren. Das kam gerade so in Dortmund letztes Jahr auf den Markt. Dortmund, für die, die es nicht wissen, ist immer so Anfang, Mitte April, vielleicht mal Ende April. Und die Jury akzeptiert ja im Wesentlichen Titel, die bis zum 31.03. bei allen Jurymitgliedern da sind und dann auch ausreichend oft und intensiv gespielt werden können. Das ist so die Deadline und ein Titel, der es knapp nicht geschafft hat, oder eigentlich mehrere Titel, die es knapp nicht geschafft haben, waren von Strohmann Games. Und einer davon ist ein Titel, den ich nach wie vor spiele, nach wie vor auch sehr gerne spiele. Und ich glaube, Chris nickt schon wissentlich. Ich glaube aber, Chris, du meinst den anderen der beiden.
Ich hätte den jetzt auch als nächstes angesprochen.
Achso, okay. Also ich spreche über Wundersame Wesen.
Das ist mir klar, dass du über den Titel sprichst und nicht über den anderen. Vielleicht spreche ich ja gleich noch über den anderen.
Man weiß es nicht, genau. Möchtest du das sagen? Weil ich will dir das jetzt nicht wegnehmen. Wir haben es ja nicht abgestimmt.
Nee. Alles gut.
Also Wundersame Wesen ist ein, wie ich finde, sehr schönes Spiel. Card-driven, wie man so schön sagt. Also wir haben ein Spiel, bei dem wir sehr stark über die Karten arbeiten. Wir haben ein Arbeitereinsatzspiel, bei dem wir sehr so kleine Wesen, die werden im Spiel Besatzer genannt, was ich einen merkwürdigen Begriff finde im Deutschen, die definieren, was ich dort machen kann. Ich bekomme Ressourcen, ich kann verschiedene Boni nutzen und kann oder werde dann im Laufe des Spiels immer mehr Karten dazu bekommen aus einer sehr dynamischen Auslage, um darüber mir so eine kleine Engine aufzubauen, die man vielleicht am Rundenende oder wenn ich meine Besatzer wieder zurückhole, Punkte ausschütten oder Aktionen erlauben oder so. Und dieses Spiel ist für mich ja also ein ganz, ganz starker Titel des letzten Jahres, weil ich mag die Varianz, die drin steckt, ich mag die unterschiedlichen Zugänge, mit denen ich das Spiel spielen und auch vielleicht gewinnen kann. Ich mag die Ausstattung, die hat einen tollen Appeal, das sieht fantastisch aus. Und für mich ist hier auch der Langzeitspielreiz gegeben. Es ist ein schönes Wettrennen, weil wir immer, wenn wir so Ziele oder Aufgaben erreichen oder erledigen, dann bekommen wir so einen kleinen Pokal und dann bekommen wir mehr Punkte. Also haben wir einen schönen Wettrenncharakter. Es ist interaktiv. Wir blockieren uns mal Felder, die man vielleicht einsetzen möchte. Wir sammeln so Eier ein, mit denen wir bestimmte Aspekte oder Punktewertungen nochmal treiben können. Wir können uns Karten gegenseitig aus der Auslage ein bisschen wegschnappen, ohne dass es jetzt hart konfrontativ ist. Und ich finde, Wundersame Wesen ist genauso ein Korridor, der hier für dieses Kennerspiel passt und kann mir gut vorstellen, dass der von der Jury auch intensiv besprochen und für gut befunden wird. Chris, du hättest ihn auch genannt jetzt, hast du gesagt.
Ja, wobei ich finde, man kann auf jeden Fall anmerken, die Frage, ob das denn noch ein Kennerspiel ist oder ob es nicht schon eher ein Expertenspiel ist, mit einem Rate von 3,05 auf BoardGameGeek, finde ich, es ist für mich auch im Grenzbereich zwischen diesen beiden. Also ein gehobenes Kennerspiel würde ich noch mitgehen. Da werden ja dann auch immer gerne mal ein paar Titel nominiert, die schon an die an das nächsthöhere Level so kratzen ein bisschen. Ja, Ich bin mir da nicht so sicher. Also ich halte das für möglich. Ich fand es auch witzig, erst vor ein paar Tagen ist auch bei Spiel doch mal ein Rezensionsvideo zu Wundersame Wesen online gegangen, zu einem Spiel, was ja jetzt schon seit gut einem Jahr erschienen ist, wo ich mir immer auch dann denke, ach, ob das Zufall ist, dass das jetzt gerade erschienen ist, die Meinung. Gut, aber sei ja mal dahingestellt. Ich bin unentschlossen. Also ich halte das für ein wirklich gutes Spiel. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht auftaucht, aber ob es jetzt so gut ist, dass das, also ich finde immer bei diesen Spielen, die für mich schon eher in die Expertenrichtung gehen, da habe ich immer so den Anspruch, die müssen wirklich so besonders sein, dass die trotzdem noch hier für den Anthrazitenpöppel, dass die da nochmal für vorgekramt werden. Bei Wundersame Wesen bin ich mir da nicht so sicher. Das ist aber eher so ein persönliches Ding. Ich kann es nicht gut in Worte fassen. Stefan, das gelingt dir bestimmt besser als mir.
Nee, nicht viel besser, aber ich sehe es eigentlich genauso. Es ist nah an der Expertengrenze und genau das ist es. Es muss schon was sein, was wirklich ganz besonders hervorsticht. Und ich bin mir sicher, da reden wir auch nochmal über den Titel gleich. Wundersame Wesen. Ich habe natürlich wahrgenommen, dass das sehr gut angekommen ist. Ich habe hier auch noch einige Noten. Jetzt wirst du wahrscheinlich wieder lachen, Chris, denn auch Udo Bartsch hat hier eine 6 vergeben nur. Aber von Steff gab es eine 8, von der Jo eine 7, von Manu eine 7, von der Maren eine 9. Julia Zerlik hat es auch sehr gut gefallen. Wir müssen natürlich darüber sprechen. Mich hat es irgendwie nicht berührt, muss ich sagen. Aber ich bin natürlich auch nicht das Maß aller Dinge jetzt für die Nominierung oder für die Empfehlungsliste. Lass uns gleich nochmal über den komplexeren oder einen weiteren komplexen Titel sprechen. Den kann ich ja gleich ankündigen. Ich fühle es nicht und ich glaube auch nicht, dass Wundersame Wesen deswegen da in diese Phalanx reinstoßen wird.
Come on, guys. Kleine Figürchen, die man mit Metallnupsi auf ein Reittier setzen kann. Individuell gestaltete Karten, schöne Ausstattung. Das reicht euch alles nicht.
Also es sieht schon super aus und auch die Schachtel ist auch so schön. Da stimme ich dir völlig zu. Aber ich finde, das Spiel ist dann zwar ein runder Mix, aber ich finde auch aus vielen gewöhnlichen und bekannten Elementen. Da fehlt mir schon so ein bisschen die Besonderheit, die es für mich hervorhebt. Ja.
Kann ich nachvollziehen. Ist ein Grenzgänger-Titel, über den wahrscheinlich, man so eine Jury, die setzen sich ja auch nicht hin und sagen, komm, Haken, 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 Haken. Die diskutieren sich ja mit 14 Leuten 2 Tage die Köpfe heiß. Also, ja.
Ja. Ganz anders natürlich bei Life of the Amazonia, was ja damals zusammen erschienen ist mit Wundersame Wesen, auch bei Strohmann. Und damit bin ich ja direkt spontan verliebt gewesen in das Spiel. Ich hatte damals so ein bisschen den Eindruck, mir geht das irgendwie als Einziger so, alle anderen finden es eher nur so mäßig. Dann habe ich aber gesehen, dass Harald Schrapers das auf seinem Blog auch zu den besten Spielen des Jahres zählt, mit einer 5 bewertet. Und dann dachte ich mir, hey, das nehme ich allein als Anlass, um es heute nochmal zu erwähnen. Es gab, glaube ich, auch so eine Presserundschau auf der Spiel des Jahres Seite. Also es ist jetzt nicht so, dass das alles schlecht finden. Ich finde schon, dass es eklatante Schwächen hat. Aber ich mag's. Also, Stefan, du hast es eben gesagt, das hat mich total berührt. Das holt mich total ab. Ich spiele es immer noch super gerne. Ich halte es für unwahrscheinlicher, dass es eine Rolle spielen wird als Wundersame Wesen. Aber ich finde, die Spiele können so gut gerade im Doppelpack erwähnt werden. Und ihr dürft jetzt auch gerne nochmal sagen, dass das auf gar keinen Fall irgendeine Rolle spielen wird.
Du, ich würde es mir auch wünschen. Ich bin da ganz auf deiner Seite. Ich mag es auch sehr gerne. Ich mag es auch lieber als Wundersame Wesen. Du musst dich dann eher bei den Stinkstiefeln Steff und Manu bedanken, die dann hier relativ schlechte Noten gegeben haben. Insofern glaube ich eher weniger, dass es auch eine Rolle spielen wird. Auch wenn ich es mir wirklich wünschen würde, dass es zumindest mal erwähnt wird. Ja, Frederik, ich glaube, du bist eher der Wundersame Wesen-Fan, oder?
Ja, die beiden Spiele brauchen wir nicht miteinander vergleichen, nur weil sie im gleichen Verlag erschienen sind. Die haben nichts miteinander zu tun, mechanisch. Die sind nur im gleichen Verlag 4 Wochen nach Abgabe der Frist oder nach Ablauf der Frist erschienen. Nee, ich möchte schon zustimmen, Chris. Das Spiel hat wirklich eklatante Schwächen. Und eine davon ist, dass es dauert einfach viel zu lang. Also bis das mal in Gang kommt, dauert es zu lang. Und wenn es dann in Gang ist, dann ist so der Mittelteil, ist eigentlich ganz gut. Also im Schach spricht man immer von der Eröffnung. Da gibt es so ein Mittelspiel und dann gibt es ein Endspiel. Und ich finde die Eröffnung bumslangweilig und ich finde das Endspiel zäh und lang, bis dann so die letzten Tiere da auch noch irgendwie jemand untergebracht hat und so. Ich kann die Karten immer nicht so gut lesen. Dann dieser Wasserfall, der da immer im Weg rumsteht. Und ich habe immer so das Gefühl, ja, das klingt schon alles ganz gut, aber ich bin eigentlich auch wieder nur am Ressourcentausch. Am Anfang will ich ganz viel Geld haben, um mir irgendwelche Sachen zu kaufen. Dann will ich das Geld wieder loswerden, um mir dann andere Sachen zu kaufen.
So, das waren jetzt auch mal genug Kritikpunkte. So, Stefan, was denn?
Ja, und ich habe nicht das Gefühl, also das Spiel ist suggeriert so eine Wahnsinnsvielfalt. Ich finde diese Tiere alle irgendwie ähnlich. Ich finde das jetzt nicht, dass die fundamental was anderes machen. Klar, keine Diskussion. Das sieht wunderhübsch aus. Das hat eine tolle Tischpräsenz. Das macht Spaß, diese Marker in diesen kleinen Booten zu sammeln und dann am Ende der Runde wieder in das Säckchen zu schütten oder so. Aber ich habe das Gefühl, das Spiel spielt sich exakt immer gleich. Und die Strategie ist immer gleich. Ich brauche erst Geld, dann kaufe ich Plättchen und dann will ich das Geld wieder loswerden. Und irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwo so emotionale Höhepunkte habe. Und ich weiß noch, Chris, als du letztes Jahr das zum ersten Mal gespielt hast, warst du sowas von geflasht und begeistert und hast total von diesem Spiel geschwärmt. Und dann hatte ich eine richtig hohe Erwartungshaltung. Dann habe ich das Spiel gedacht so, hä? Was sieht er denn, was ich nicht sehe? Und möglicherweise,
ja, einiges, mein Freund.
Ja, einiges. Das ist auch in Ordnung. Ja. Möglicherweise ist das ja bei Harald Schrapers auch so. Da gibt auch Ventopia eine 7/10. Insofern lasse ich euch beide gerne in diesem Irrglauben. Manchmal hat man so eine rosa-rote Brille auf und erkennt halt eben nicht.
Ich meine, ich kenne Ventopia nicht. Vielleicht ist das ja ein super Titel. Naja, ich freue mich auf dein Gesicht, wenn es dann am 19. Mai dann in der Longlist landet.
Möchtest du mein Exemplar haben, Chris? Ich schenke es dir.
Vielleicht wäre das auch mein Wunsch.
Auseinander, ihr beiden.
Ja, komm, machen wir mal weiter.
Lass ihn jetzt los, Chris, komm. Genau. Ich mach mal weiter, komm. Lass uns mal über den nächsten Titel sprechen. Und da bin ich mal sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Es ist nämlich einer meiner Favoritentitel, für mich persönlich, der mir am meisten Spaß gemacht hat in diesem Jahr im Bereich Kennerspiele. Und es ist ein Plättchenlegespiel im Arche Nova-Universum. Ich rede über Artengarten von Matthias Wigge. Das Jahr bei Feuerlandspiele natürlich auch wieder erschienen ist und dem, das nehme ich jetzt mal vorweg, glaube ich, nicht gut getan hat, dass es eben in jenem Arche Nova Universum spielt. Ich habe nämlich die Beobachtung gemacht, dass eine ganze merkwürdige Wahrnehmung vonstatten gegangen ist. Als es Artengarten rausgekommen ist, war erstmal eine große Vorfreude darauf. Und dann gab es sehr viele negative Stimmen, die gesagt haben, ah, das ist ja viel, viel simpler als Arche Nova, das ist ja, hat ja damit überhaupt nicht wirklich was zu tun, das ist ja eigentlich ein Plättchenlegespiel. Und das war so ein richtiger Dämpfer, hatte ich den Eindruck. Jetzt hat sich die Aufregung so ein bisschen gelegt und ich habe den Eindruck, dass jetzt die tatsächlichen Qualitäten dieses Plättchenlegespiels auch gewürdigt werden im Allgemeinen. Und ja, ich bin natürlich so so klug und habe das natürlich von vornherein, von Anfang an gesehen. Für mich war Artengarten gleich ein richtiger Knaller. Und es passt eigentlich auch perfekt rein als wirklich anspruchsvolles Plättchenlegespiel. Ja, wir haben ja bei den Plättchenlegespielen oft so relativ simple Mechanismen und hier haben wir wirklich viele, viele Ebenen, auf die wir achten müssen. Wir haben den Aktionsmechanismus aus Arche Nova mit dem Verschieben dieser Aktionsplättchen. Der funktioniert einfach grandios auch hier an dieser Stelle. Und mir gefällt Artengarten wahnsinnig gut. Es ist genauso unthematisch wie Arche Nova selber auch. Das stört mich aber nicht. Und ich hatte das Gefühl, dass es auch relativ gemischt wiederum bei der Jury angekommen ist. Auch hier hat der Steff so die niedrigste Note vergeben, die ich gefunden habe zumindest. Das war eine 6 von 10, aber ich finde hier auch einen reizvoll beim Udo Bartsch, eine 8 bei der Michaela, eine 7 bei der Jo. In diesem Jahrgang, glaube ich, hätte das eine Chance durchaus, zumindest auf der Empfehlungsliste zu landen.
Nico hat es als eines seiner Highlights in diesem Jahr bezeichnet im Podcast.
Na, guck mal, mir, das wusste ich gar nicht mehr.
Wenn ich mich richtig erinnere. Der Steff sagt aber auch, Artengarten punktet als Expertenplättchenlegespiel. Und das ist vielleicht, könnte das eine Einschätzung sein. Also ich liebe Artengarten auch. Wir haben am Anfang ein bisschen gefremdelt miteinander, aber mittlerweile mag ich es auch gerne. Und ich bin unsicher, ob es vielleicht einen kleinen Ticken zu hoch ist oder ob es vielleicht eben dieses, wie Arche Nova wurde ja auch genannt. Also bei Arche Nova in der Kennerliste, das ist deutlich anspruchsvoller als Artengarten. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass das in der Empfehlungsliste auftaucht. Nominiert vielleicht nicht, aber in der Empfehlungsliste, da gehört es aus meiner Sicht total rein, weil es ist echt ein starkes Spiel. Chris, hast du es gespielt? Du bist ja nicht so ein Arche Nova-Fan, ne? Aber ein Plättchenlege-Fan.
Ja, ich habe es gespielt, auch mehrmals. Ich habe es hier zu Hause und also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass es eine Rolle spielen könnte. Jetzt, wo ihr es sagt, ja, erschließt sich mir. Trotzdem, ich persönlich fühle es nicht so, weil mich auch das Spiel, ich finde es schon gut, aber das berührt mich jetzt persönlich nicht so. Die Formulierung hatten wir heute schon mal. Und das könnten auch die gleichen Gründe sein, warum mich Arche Nova damals nicht so berührt hat. Denn ich finde, die Spiele sind natürlich eng miteinander verbunden. Ich weiß gerade, Stefan, du hast häufiger mal erwähnt, dass du es immer unglücklich findest, dass die beiden Spiele miteinander verglichen werden. Und du bist doch nicht der Einzige, der das gesagt hat. Und ich konnte diesen Punkt nie nachvollziehen, musste ich sagen. Ich finde natürlich, also gerade dieser Aktionsmechanismus mit den Karten schieben und dann die Plättchen, die ich bekomme, rutschen in der Reihe nach. Ich finde, da steckt schon viel Arche Nova drin. Und natürlich ist es auch ganz bewusst als ein Arche Nova Spin-off designed worden, um eben von diesem Bass, um das Grundspiel zu profitieren. Deswegen, finde ich, kann man bei der Bewertung das irgendwie nicht außen vor lassen. Das sollte ja schon ganz bewusst ein Arche Nova-Spiel sein. Ob das dem Spiel jetzt gut tut oder ihm schadet, ist mir jetzt eigentlich auch wurscht. Ja, also ich finde das schon ein gelungenes Spiel. Hier fehlt mir jetzt aber wirklich das für mich Preiswürdige. Ich finde, das, was es vielleicht am ehesten preiswürdig macht, das hat eigentlich schon in Arche Nova drin gesteckt. Deswegen sehe ich da jetzt irgendwie nicht die Notwendigkeit. Arche Nova war ja damals auf der Empfehlungsliste, oder? Helft mir weiter, was nominiert, was nicht. Aber es war
Empfehlungsliste. Es war nicht nominiert. Empfehlungsliste, genau. Ja.
Und deswegen sehe ich da jetzt nicht so richtig die Notwendigkeit, Artengarten da jetzt nochmal zu empfehlen. Obwohl es natürlich, also klar, es mag auch sicherlich viele Leute geben, die können Artengarten gut spielen, denen ist Arche Nova zu komplex. Also es ist auch irgendwie Quatsch zu sagen, man muss das eine nicht mehr empfehlen, wenn man das andere schon empfohlen hat. Aber ich sehe jetzt nach Arche Nova nicht mehr die Punkte, die es für mich nochmal herausstellen oder herausheben.
Ich finde, es sind zwei wirklich völlig verschiedene Spiele. Der Aktionsmechanismus, der ist sehr ähnlich, das ist absolut richtig. Aber ich finde, darüber hinaus findest du keine Gemeinsamkeiten mehr, bis auf das Zoo-Thema. Wir haben hier ein astreines Plättchenlegespiel, wir haben viele Abhängigkeiten voneinander, wir haben diese freie Flächen, die man legen muss, etc. Und Arche Nova ist mit dem Bauen dieses Geheges und mit den gegenläufigen Leisten, den Karten, die wir ausspielen, doch ein völlig anderes Konstrukt, was dahinter steckt. Deswegen finde ich das einfach nicht glücklich, was da gewählt wurde. Ich finde es natürlich nachvollziehbar, auch alleine schon um Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Und das ist ja auch gelungen. Aber es schürt Erwartungen, die so ein einfacher designtes Spiel einfach nicht erfüllen können. Gerade, wir reden hier von Arche Nova, ja, mittlerweile Platz 2 bei Boardgame Geek. Das kannst du nicht erfüllen mit so einem Plättchenlegespiel.
Ja, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich finde es auch echt stark und würd mich auch freuen, wenn das da drauf kommt. So richtig fühlen tue ich es auch nicht unbedingt, aber ich könnte mir es gut vorstellen. So, bevor ihr gleich mein nächstes Spiel als das wird nie was auseinandernehmt, lasse ich doch einfach mal die Profis sprechen. Es kommt höchst selten vor, dass Udo Bartsch in seinem Blog Rezensionen für Millionen ein außerordentlich vergibt. Das ist meiner Recherche nach im letzten Jahr einmal passiert. Außerordentlich. Also ich finde ja schon immer, wenn er es nicht nur mäßig oder solide findet, sondern reizvoll, dann ist das eigentlich schon ein Spitzenspiel. Und ein außerordentlich kommt selten. Udo Bartsch gibt in der Spielbox 8 Punkte, kommt höchst selten vor. Jo Franz, 8 Punkte. Maren Hoffmann, 8 Punkte. Christoph Schlewinski, 8 Punkte. Wir kommen nicht drum rum, über Der Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft, zu sprechen. Ein Spiel, das in den Grundmechanismen von Matt Leacock auch mit Pandemie-Elementen, mit diesem Kartendeck, das dann immer wieder sozusagen die Gefahren triggert, arbeitet und eine Herr der Ringe-Lizenz hat und im letzten Jahrgang, wie ich finde, in sehr vielen Blogs, Podcasts, Berichten als extrem positiv dargestellt wurde. Es war, glaube ich, Platz 1 bei dir, Stefan, oder ganz, ganz vorne dabei, zumindest bei deinen Top-Titeln des letzten Jahres. Ne? Also irgendwie relativ weit vorne, ich weiß nicht wo.
Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht mehr genau, aber es war sehr weit vorne, ja.
War schön weit vorne. Und jetzt ist ja Pandemie schon ausgezeichnet worden und hat einen Sonderpreis, glaube ich, auch mal bekommen. Oder es hat diesen Sonderpreis bekommen damals, Pandemic Legacy. Und dann haben sie, jetzt hänge ich kurz, Emission hat mit einem ähnlichen Konzept auch gearbeitet. Also ich könnte mir hier vorstellen, dass wir bei Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft, bei der Jury doch viel Wohlwollen hören werden. Seht ihr das? Ich sehe zweifelnde Gesichter.
Ich zweifle nicht dran. Also ich weiß auch nicht, was ich da jetzt zerreißen soll. Das ist für mich der Top-Titel an der Schwelle zum Expertenspiel. Deswegen war ich eben auch bei Wundersame Wesen so zurückhaltend, weil ich denke, dass das jetzt der Titel ist, wenn wir einen sehen werden auf der Nominierungsliste, der wirklich schon nah dran ist an der Grenze zum Expertenspiel, dass das dann Der Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft sein wird. Ich habe mir jetzt im Vorfeld dieses Podcasts auch extra nochmal, weil ich mir einfach unsicher war, ist das schon too much oder nicht? Ja, wird da schon zu viel nochmal ins Komplexe gehoben, ja oder nein? Ich habe mir die beiden Platzhirsche nochmal angeschaut, Terraforming Mars und Dune Imperium, die ja auch schon nominiert waren im Vorfeld. Hab mir die Anleitung mal nebeneinander gelegt, hab mal geschaut, wie ist so der Einstieg. Mal angenommen, ich bin jetzt schon ein leicht erfahrener Spieler und versuche da jetzt reinzukommen. Ich sehe da kein großes Problem, wenn mir zugetraut wird, auch bei Dune Imperium reinzukommen oder bei Terraforming Mars. Insofern halte ich es mittlerweile für einen sehr, sehr realistischen Kandidaten. Es hat eine Komplexität von 3,07 bei Boardgame Geek. Terraforming Mars hat 3,27. Auch da liegt es also drunter. Ich glaube, das Hauptproblem wird eher das Franchise sein, weil Herr der Ringe schon sehr speziell ist. Und das mag sehr viele Leute ansprechen, mich auch, dich auch offenbar. Aber ich glaube, es ist auch eine Menge Leute geben wird, die sagen, oh, damit kann ich jetzt überhaupt nichts anfangen. Ich habe weder die Filme gesehen, noch die Bücher gelesen. Ich weiß noch gar nicht, was da passiert. Und dann kriegst du auch Schwierigkeiten in diesem Spiel, weil du ja ganz, ganz viele, du hast ja diese Riesenkarte von Mittelerde vor dir. Und bis du dann diese Orte gefunden hast und diese Züge der einzelnen Truppen und so. Also das schränkt die Zielgruppe einfach sehr, sehr ein. Ich weiß nicht, ob das nicht zu eng dadurch wird.
Ja, Frederik, du hast mir schon wieder den Titel vorweggenommen, den ich als nächstes ansprechen wollte. Hätte ich nämlich jetzt gemacht, obwohl ich das Spiel nicht gespielt habe, mal wieder. Trotzdem, ich meine, wir haben noch nicht so viele Spiele gehabt. Trotzdem habe ich jetzt auf meiner Liste keinen Titel mehr, wo ich wirklich noch glaube, dass er eine Rolle spielt. Das ist der einzige, von dem ich das jetzt noch im Gefühl habe, obwohl ich es nicht gespielt habe, aber ich den Eindruck hatte, alle, die darüber gesprochen haben, waren sehr begeistert von dem Titel, waren richtig angetan. Und deswegen habe ich mir das auch als, glaube ich, einen heißen Kandidaten für den Anthrazitenpöppel notiert, kann aber gar nichts dazu sagen, denn ich habe es nicht gespielt.
Ja, das tut mir leid, wenn ich dir den jetzt weggenommen habe. Also ich glaube schon, Stefan, wenn Dune Imperium nominiert ist, wenn Arche Nova, wenn Terraforming Mars, wenn Wasserkraft auf einer Empfehlungsliste steht, dann gehört ein Spiel, wo alle Jurymitglieder hier 8 Punkte vergeben, da unbedingt mit auf diese Liste. Es ist ein super starker Titel, er ist auch weit genug von Pandemie oder Pandemic Legacy oder so weg, um da nochmal was anders zu machen, was Originelles zu machen. Ich fände es auch großartig, wenn das mal, wir diskutieren ja immer wieder darüber auch, dass die Szene ja auch mal so lechzt nach einem Titel, wo alle sagen, ach, das ist ja toll, ich meine, Emission, das wurde vor 2 Jahren ausgezeichnet, das ist schon ein gutes Spiel, aber das wird gerade für 5 Euro, für 10 Euro im Müller irgendwie verramscht in der Resterampe. Da kräht kein Hahn mehr danach. Es interessiert genau niemanden mehr. Und vielleicht braucht es einfach mal auch ein komplexes Eurogame mit einer starken Lizenz, um Leute, die vielleicht sonst nicht sich an solche Spiele trauen, dann mal sich in so einer IP bewegen und sagen, komm, jetzt gehen wir das mal an. Und ich glaube, dass Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, genau diesen Korridor abbildet. Natürlich ist das komplex, natürlich ist das ein schwieriges Spiel, natürlich kann das frustrierend sein, natürlich, ich kenne diese Mittelerde-Karte auch nicht auswendig und finde mich da schlecht zurecht, aber das kann man ja alles im Laufe des Spiels lernen. Also ich fände das einen sensationellen Titel für eine Nominierung, fände ich es wirklich stark, wenn das nominiert würde. Ja. Also, magst du es kennenlernen, Chris? Also nicht freiwilligerweise morgen, aber gerne
bald. Gesagt so. Ich glaube, jetzt unser Plan für morgen ist schon recht vollgestopft. Schauen wir mal. Komm, ich mach mal weiter mit einem Titel, der nicht so ein persönlicher Favorite von mir war, aber ich habe so ein bisschen überlegt, was waren denn so breite Ankommer, wo sich dann viele positiv drüber ausgelassen haben. Und ich weiß gar nicht, ob viele das jetzt immer noch so sehen, denn es ist schon ein bisschen her. Aber ich habe überlegt, was waren denn so damals zur letzten Messe in Essen so die Titel, wo viele gemeint haben, das finden sie richtig cool. Und in meiner Wahrnehmung war so auch kurz davor schon der Zeit ein sehr breiter Ankommer Tech-Team von Cosmos. Deswegen wollte ich euch mal fragen, ich habe es nur einmal gespielt, ich fand's nett, aber diese ganzen Kartenduelle, Autobattler, die haben mich alle nie so abgeholt, selbst Challengers nicht, ehrlich gesagt. Und gerade nachdem ein Challengers ja auch schon mal Kennerspiel des Jahres war, glaubt ihr, braucht man überhaupt noch mal so eine Art von Spiel, Tech-Team? Wird das eine Rolle spielen? Wie seht ihr das?
Also, ich sehe das nicht auf der Empfehlungsliste. Ich finde, das ist ein gutes Spiel. Mir macht das Spaß. Ich habe aber auch ein paar Leute gehabt, die damit gar nichts anfangen konnten. Das ist ja so Autobattler, oder scheint ein Genre zu sein, mit dem nicht alle viel Freude haben. Dass Tag Team kommerziell erfolgreich gewesen sein muss, erklärt sich dadurch, dass Cosmos jetzt eine Erweiterung angekündigt hat. Insofern kann ich mir vorstellen, dass das durchaus populär war oder zumindest sich in den Verkaufszahlen positiv niedergeschlagen hat. Aber es ist jetzt, glaube ich, nicht so ein Titel, bei dem man im Kennerspiel des Jahres von einem auszeichnungs- oder nominierungswürdigen Titel sprechen kann. Also dazu gibt's zu viele Schulterzuckpartien, zu viele Partien, wo ich denke so, ja gut, jetzt hast du halt gewonnen, ich konnte dem gerade wenig entgegensetzen oder auch manchmal die Beliebigkeit, die ich bei so einem Autobattler habe. Das ist eben nicht für jeder Mann und jede Frau was. Und bei dem Titel, um mal bei eurer Formulierung zu bleiben, fühle ich es nicht. Und ich mag es gerne, ich spiele es wirklich gerne, aber ich sehe es, also wir reden ja bei der Kennerspielliste von 5 oder 6 Titeln, die da drauf sind. Mehr sind das nicht. Und da sehe ich viele andere sehr viel stärker.
Exakt das Gleiche, hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Genau, also Tag Team ist sehr speziell. Mir macht das Spaß, ja. Ich bin da durchaus mal bei einer Partie dabei. Die dauert ja auch nur eine Viertelstunde ungefähr. Aber irgendwie hat es mich dann doch nicht genug gefesselt, dass es jetzt so weit oben angesiedelt wäre bei mir. Nee, ich sehe das genauso wie du. Was ich jetzt mal nennen würde gerne wäre, wir hatten ja jetzt in diesem Jahr relativ viele Spiele mit Landkarten. Da gab es zum Beispiel Tracking, Reise um die Welt hieß es, das bei Game Factory erschienen. Gerade jüngst jetzt bei Cosmos, Happy Holidays habe ich auch testen können, schon mal ein bisschen. Einer, der für mich so ein bisschen herausgestochen ist, positiv, bei diesem ganzen, bei der Masse in Anführungszeichen, ist Abroad von One More Time Games. Das hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir reisen in, das muss ich kurz überlegen, ich glaube, es sind hier 4 Wochen und bei Happy Holidays sind es 3 Wochen. Ich weiß es nicht mehr genau. In mehreren Wochen auf jeden Fall reisen wir in Abroad durch Europa und ja, wir möchten Karten ausspielen, wir möchten bestimmte, das ist eine Art Set-Collection eigentlich, was wir dort betreiben auf unserem Plan. weil wir bestimmte Symbole sammeln, bestimmte Aufgaben erfüllen wollen. Es ist ein kleines Wettrennen zwischen den Spielenden und alle Orte, die wir besuchen und wo wir eben Zeit verbringen, da legen wir dann Marker rein. Und das hat mir wirklich gut gefallen, aber ich weiß natürlich auch, was ich dort schon bereits in der Rezension mit den anonymen Ludoholikern kritisiert habe. Es gab einige redaktionelle Schwächen in diesem Spiel. Falsche Bezeichnungen, die Anleitung war einfach nicht gut. Teilweise waren die Bezeichnungen auch irreführend, so wie sie drin standen. Jetzt habe ich aber gerade gelesen, dass wohl jetzt die Zweitauflage fertig geworden ist. Und die konnte ich mir halt leider noch nicht angucken. Und ich weiß auch nicht, ob die bereits jetzt eine Rolle spielt für die Begutachtung der Jury, Spiel des Jahres. Was haltet ihr von Abroad und hat einer von euch diese Neuauflage schon mal irgendwie ja, in Augenschein nehmen können und kann was dazu sagen?
Ja, also ich habe die erste Auflage gespielt und habe da etliche Sachen zu kritisieren gehabt. Die Rezension ist heute Morgen erschienen. Da habe ich mit dem Daniel Wüllner drüber gesprochen. Liebe Grüße. Und ich finde Abroad ein super Spiel, mir macht das echt Spaß, aber es ist halt kleinteilig, es ist fuddelig, es hat redaktionelle Schwächen, die jetzt alle ausgebügelt sind. Der Julian von One More Time Games hat mir auch nochmal angeboten, dass er mir die Ersatzkarten und Spielübersicht schicken kann. Das ist alles prima, das ist alles ehrenwert, dass so eine Kritik eingearbeitet wurde in das Spiel. Das finde ich super, gerade für folgende SpielerInnen. Aber wenn die Kartenbezeichnungen nicht eindeutig übereinstimmen mit dem, was auf dem Spielplan ist, dann ist das für mich jetzt schon ein K.O.-Kriterium für ein Kennerspiel des Jahres, weil die ja das bewerten müssen, dürfen, sollen, was sie vorliegen haben und nicht das, was dann redaktionell nochmal geändert wird. Insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das zu einer Auszeichnung kommt, rein spielmechanisch und rein inhaltlich und auch von der Gestaltung gefällt mir das Spiel tatsächlich sehr gut. Und ich glaube, hier haben es einfach ein paar redaktionelle Schwächen, stehen dem Spiel dann doch ein bisschen im Weg.
So witzig, ich glaube, noch vor 3 Jahren ungefähr hätte ich gesagt, ey, so ein Reisespiel oder auf einer Landkarte habe ich immer mega Bock drauf und teste ich jedes. Und Stand jetzt habe ich das Gefühl, ich bin von keinem Genre so satt wie von diesen Reisespielen, weil sie sich, finde ich, auch alle irgendwie gleich anfühlen. Ich meine, du hast schon ein paar genannt, Stefan, dann hatten wir jetzt noch Tracking the World und auf geht's nach Japan letztes Jahr und ich weiß, also ich habe Abroad auch nicht gespielt. Ich habe auch ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Ein paar andere von den genannten habe ich gespielt. Ja, und irgendwie gibt mir die Art von Spiel gerade im Moment irgendwie gar nicht so. Deswegen bin ich auch null motiviert, das jetzt noch nachzuholen. Sorry.
Ja, dann muss ich es doch mal wieder probieren, Jan. Ich muss jetzt einen Titel nennen, über den haben wir vorhin schon so ein bisschen gewitzelt, aber mich interessiert jetzt natürlich trotzdem, ob neben dem Witzeln möglicherweise da auch ein wahrer Kern drin steckt, weil es geht ja nicht nur notwendigerweise darum, was wir nominieren würden oder was wir glauben, was auszeichnungswürdig wäre, sondern wir müssen ja auch mal drauf gucken, was die Jury eigentlich sagt. Und da ist ein Titel zumindest mal von Harald Schrapers bewertet worden, mit einem Top-Wert in seinem Games We Play, in seinem Blog, nämlich mit einer 8 von 10 und als Top-Titel des letzten Jahres, sehr weit oben genannt, nämlich Kavango von Matt Brown und Sarah Reid oder Reid. Wie steht ihr denn zu Kavango, Chris? Ich weiß, du kannst mit dem Titel so gar nichts anfangen. Mir geht's übrigens genauso. Ich finde, es ist wirklich Flügelschlag für Arme in schlechter und in viel langweiliger. Der Anfang ist immer gleich. Wir sammeln Gräser und irgendwelche Karten, die wir brauchen, um dann unsere Tiere auszuspielen. Und dann plätschert das halt so ein Stündchen vor sich hin. Aber ich glaube, dass der Titel von seinem Appeal her schon für so ein Kennerspiel des Jahrestitel von der Jury in Augenschein genommen wird, oder?
Ich will da jetzt auch keine große Nummer draus machen, weil ich habe es ja nur einmal gespielt und wir haben halt im Podcast das rezensiert und da habe ich nur davon berichtet und das kann ich gerne nochmal wiederholen, dass ich bei dieser ersten Partie wirklich dachte, boah, das macht mir echt gar keinen Spaß und so krass habe ich das schon lange nicht mehr bei einem Spiel gedacht. Jetzt nochmal dazu, nein, ich habe es nicht falsch gespielt, das haben Steff und Nico damals direkt vermutet. Ich glaube aber, dass viele Dinge unglücklich oder für meinen Fall auch sehr glücklich liefen, dass die Partie auch irgendwie viel zu gut geklappt hat und alles zu leicht lief. Ja, aber das jetzt mal unabhängig davon, sehe ich auch gar nicht, was denn Kavango jetzt besonders cool oder neu macht im Sinne von diesen Tableaubildern, die wir jetzt hatten. Also ich meine, schon zu so Spielen wie jetzt Erde oder auch Nature, was ja jetzt wieder neu rausgekommen ist, Evolution oder Mischwald oder so. Da haben wir doch wirklich viele Spiele gehabt. Und also was macht denn Kavango besser als die anderen Titel. Stefan, das weißt du vielleicht, du hast es bestimmt schon häufiger gespielt.
Ich habe es ein paar Mal gespielt. Ich kann dir aber auch nicht sagen, was es wirklich besser macht. Ich gehe nicht ganz so hart damit ins Gericht. Also ich hatte durchaus schon meinen Spaß. Also ich fand es solide. Ich fand es durchaus interessant, so die ersten Partien. Aber ich gebe auch zu, ich habe mich eigentlich in jeder Partie gefragt, warum spiele ich nicht eigentlich einfach Seven Wonders? Das ist doch viel cooler. Und es ist viel fluffiger und geht viel schneller. Und du hast nicht diese Riesenauslage vor dir, ne, mit diesem Brett, wo dann diese, ich weiß nicht mehr, 24 Karten dann drauf liegen. Die schmeißt du ja sowieso nach der ersten Partie zur Seite und legst sie nur noch auf den Tisch. Nee, ich sehe es eigentlich auch nicht. Dazu ist es halt komplett interaktionslos. Und ich weiß nicht, wo diese höheren Noten jetzt herkommen. Man muss aber auch der Vollständigkeit halber sagen, Steff hat eine 6 gegeben in der Spielbox, Michaela hat auf ihrem YouTube-Kanal auch nur eine 6 von 10 gegeben. Tobi Franke hat gesagt, es wäre nicht innovativ, aber unterhaltsam. Unterhaltsam ist jetzt nicht unbedingt das Wort, was jetzt zu Begeisterungsstürmen hinreißt. Also insofern können wir uns da, glaube ich, entspannen. Ich denke, dass Kavango jetzt keine große Rolle spielen wird.
Zack, bin ich entspannter.
Das freut mich doch.
Wir haben jetzt, glaube ich, bisher fast ausschließlich über große Spiele gesprochen, Spiele in recht großen Schachteln. Und ich habe mir überlegt, was könnte denn noch irgendwie so an einem kleinen Titel draufkommen? Weil ich meine, wir hatten auch letztes Jahr Far Away. Es gibt ja schon immer Spiele, die zwar auch in einer kleineren Schachtel kommen, aber trotzdem eher im Kennerbereich sind. Und da habe ich recht verzweifelt gesucht und dachte, was könnte das denn dieses Jahr sein? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr zu meinem Pick sagt, den ich da vielleicht noch in Betracht ziehen würde. Weil ich habe auch, ich erinnere mich jetzt an keine Meinung von irgendeinem Jurymitglied dazu, außer jetzt von Nico und Steff, mit denen ich mal drüber gesprochen habe. Aber wie wäre es denn mit Orapa als Nominierung oder Vorschlag für Kennerspiel? Das fände ich keine schlechte Idee, weil ich finde, also ein Zwei-Personen-Deduktionsspiel fände ich relativ ungewöhnlich. Vom Anspruch her würde ich es auf jeden Fall im Kennerbereich sehen, weil diese Leistung, die man da brauchen muss, diese Kopfgeometrie, die man braucht, um sich das vorzustellen, das ist schon anspruchsvoll. Und ich finde, besonders genug wäre es für mich auf jeden Fall, um es auszuzeichnen oder zumindest mal in den Ring der vielleicht Preiswürdigen zu werfen. Also ich fände irgendwie Orapa einen sympathischen Pick, halte es aber trotzdem irgendwie gar nicht für wahrscheinlich, weil ich auch so keine Meinung davon mitbekommen habe. Oder habe ich da was verpasst? Vielleicht gab es ja auch eine Spielbox-Rezi, die ich nicht gelesen habe.
Den Titel hatte ich jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm dafür. Ich finde Orapa toll. Ich finde es auch wahnsinnig sympathisch. Aber auch ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich glaube, Frederik, in unserer Folge war es, glaube ich, mein Zwei-Personen-Spiel-Top-Pick des letzten Jahres. Ich mochte es unheimlich gerne. Vielleicht kannst du mir sagen, warum es eigentlich überhaupt nicht in Frage kommt, aber für mich ist das gerade so ein bisschen absurd fast schon, wenn das jetzt genannt würde, weil, nee, das ist, da fehlt mir jegliche Fantasie gerade.
Nö, die fehlt mir nicht, steht nicht auf meiner Liste. Auf den erweiterten,
echt? Ja. Nee, sehr gut.
Bei okay. Den erweiterten Titeln steht es drauf, nicht in meinen Top 6 Titeln, aber bei den erweiterten Titeln steht es mit drauf, weil ich es total reizvoll finde. Es ist ein schönes Duellspiel, es ist eine schöne, anspruchsvolle Aufgabe, die sich hier stellt. Man kann es im Laufe des Spiels schwerer machen mit diesem transparenten oder auch mit diesem schwarzen Stein. Und gleichzeitig ist es sicherlich nicht ein Spiel für alle. Und das hat dann bei mir den Ausschlag gegeben dafür, dass es vielleicht bei der Jury nicht so unter den Top 6 Titeln im Kennerspielbereich genannt wird, aber es durchaus einer, über den die mit Sicherheit diskutieren werden oder könnten oder sollten, weiß ich nicht. Weil ich finde ihn auch bockstark. Ich liebe Orapa Mine und kann es mir fairerweise nicht vorstellen, dass es beim Kennerspiel genannt wird, aber fände es cool, wenn eben sowas Kleineres da auch drauf landet. Ich habe auch noch so zwei kleinere Titel nachher, aber Orapa eher im erweiterten Bereich als wirklich mit, also sag mal, wenn, dann Außenseiterchancen.
Ja. Ich glaube, da bin ich wieder dran. Ne? Wir waren ja eben schon beim Herr der Ringe, jetzt bleiben wir nochmal beim Herr der Ringe. Ich möchte gerne noch einen Titel nennen, den ich auch jüngst erst kennengelernt habe, der aber, glaube ich, schon im Februar erschienen ist. Der Hobbit hin und zurück. Es ist sehr Rainer Knizia-lastig heute, denn auch dieser Titel ist von ihm. Ich gebe ganz offen zu, ich glaube, alleine schon durch die Konkurrenz Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, schließt sich das eigentlich aus mit dem Hobbit, weil es werden nicht zwei der Herr der Ringe-Spiele auf so einer Liste landen, kann ich mir nicht vorstellen. Ich wollte ihn trotzdem mal erwähnen und eure Meinung dazu erfragen. Es ist ein Roll and Write mit abwischbaren Büchern. Es sind insgesamt 8 Kapitel, die wir spielen und es sind 8 Minispiele, denn in jeder In jedem dieser Kapitel ändern sich die Regeln so ein klein bisschen. Es erinnert sehr an Welcome to the Moon, das kennt ihr vielleicht noch. Das Welcome to, wo wir zum Mond reisen und auch so verschiedene Minispielchen haben mit verschiedenen Regeln. Nur alles auf einem etwas einfacheren Niveau. Ich habe auch überlegt, ob ich es zum roten Pöppel stecke, aber diese Änderung der Regeln in jedem Kapitel, das ist immer eine Doppelseite Anleitung, das ist zu komplex für den roten Pöppel, denke ich, auf jeden Fall. Und insofern ist es hier genau richtig. Ich habe es auch gestern zu Ende gespielt. Frederik, du warst mit dabei. Und in den letzten beiden Kapiteln wird es auch wirklich ganz klar Kennerspiel lastig. Ja, der Hobbit hin und zurück, da würde mich mal eure Meinung interessieren. Das ist für mich, wie gesagt, nahezu völlig unrealistisch, aber ich würde mich sehr freuen, weil ich mag ihn sehr.
Udo Bartsch gibt 7 Punkte in der Spielbox. Auch das ein Indikator dafür, dass es auch dort gut ankam. Mir macht es große Freude. Ich habe allerdings nicht die komplette Kampagne gespielt, sondern ich habe die ersten beiden gespielt, weil ich das Spiel selber gar nicht habe. Ich habe die ersten beiden mitgespielt und gestern, als ich dich besucht habe, hast du gesagt, also meine Frau und ich, wir müssen unbedingt noch heute Kapitel 7 und 8 fertig spielen. Da bin ich gerne mit eingestiegen. Das heißt, ich habe jetzt 4 dieser 8 Kapitel gespielt und die haben mir wirklich gut gefallen. Die letzten beiden deutlich besser als die ersten beiden, weil es dann anspruchsvoller war und interessanter. Das ist ein Titel, über den wird sicherlich diskutiert, kann ich mir gut vorstellen, ja. Chris, hast du den gespielt oder ist gar nichts für dich?
Habe ich noch nicht gespielt. Doch, ist was, interessiert mich auch immer noch, möchte ich gerne noch nachholen. Hätte ich jetzt eher gedacht, dass es, wenn ein Familienspiel eher ist, ich habe jetzt gerade nochmal das Rate bei Board Game Geek geguckt, 1,78. Gut, kann ich mir nicht anmaßen, weil ich habe es nicht gespielt, das zu beurteilen. Überrascht mich ein bisschen, dass du es jetzt gesagt hast, ist eher was für einen Kennerpreis, aber finde ich auf jeden Fall noch reizvoll und interessant. Aber ob das jetzt realistisch ist oder Chancen hat, da habe ich jetzt auch nichts zu wahrgenommen, ehrlich gesagt. Kann ich nicht beurteilen.
Ja, was haltet ihr denn von einem Revival von Alea beim Kennerspiel des Jahres? Grundsätzlich kommen ja 2 Titel in Frage, theoretisch.
Ja, grundsätzlich erstmal gerne.
Also in Frage kämen ja die Druiden The Druids of Edora von Stefan Feld oder möglicherweise auch Moon Colony Bloodbath. Ich packe die jetzt mal beide zusammen, weil ich beiden Spielen eher eine Außenseiterchance zuschreibe. Ich finde sie aber beide wirklich gut. Ich spiele beide wirklich gerne. Moon Colony Bloodbath ist vielleicht ein bisschen destruktiver und ja, durchaus anspruchsvoll, anstrengend. Auch hier in so einem Auto-Bettler-Verfahren. Da habe ich mich aber so ein bisschen erinnert gefühlt an Council of Shadows. Das war ja vor ein paar Jahren auch verrückterweise mal auf der Empfehlungsliste. Das konnte ich nicht so richtig nachvollziehen damals. Das war für mich so ein, das habe ich 3-mal gespielt und fand das irgendwie okay, aber.
Konnte
das,
keiner außer Udo Bartsch nachvollziehen.
Der hat's geliebt, oder?
Ja, der hat, glaube ich, auch eine 6 gegeben. 6 von 6.
Ja, also das fand ich wirklich einen merkwürdigen Titel. Und deswegen dachte ich, Moon Colony Bloodbath, das wäre doch auch so Space-Thema. Es ist ein Autobattler, das kam auch schon mal gut an im Kennerspiel. Es ist anspruchsvoll, es hat Ecken und Kanten, es hat einen sehr kruden, schönen Humor. Deswegen, warum nicht auch das? Oder eben The Druids of Edora, das kam insgesamt recht gut an, wurde, glaube ich, ganz gut bewertet. Ist auch von den beiden Alea-Titeln, glaube ich, der, den man so als erster nochmal nennen kann als konstruktives, konfrontatives Eurogame. Wie steht ihr zu den beiden Titeln? Ich habe es jetzt mal beide genannt.
Ja, ich mag die beide gerne. Moon Colony Bloodbath kann ich mir nicht vorstellen. Dieses destruktive Spielgefühl, das ist doch sehr, sehr dominant. Und das hat auch viele Leute in meinen Runden gestört. Dazu kommt eben die Tatsache, dass man ja nun auch, ja, man sagt immer so schön, viel gespielt wird. Denn wir decken ja gemeinsam das Deck nach und nach auf und wir haben ja eigentlich nur diese 4 Aktionskarten, in denen wir wirklich was entscheiden können aktiv, was wir jetzt tun. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht ein bisschen wenig ist, gepaart mit diesem destruktiven Spielgefühl. Druids of Edora, das ist ein Titel, über den ich auch nachgedacht hatte. Ich hatte ihn aber jetzt dann irgendwie als zu komplex verworfen, muss ich sagen. Board Game Geek habe ich gerade nochmal nachgeguckt, gibt dem eine knapp über eine 3. Das ist ja eigentlich auch in der Liga wie Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft. Insofern ist das wahrscheinlich gar nicht mal so unrealistisch. Ich würde es auch Stefan Feld mal sehr gönnen, wenn der diesen Preis mal etwas näher käme wieder. Du, Chris, magst das, glaube ich, sehr gerne, Druids of Edora, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Oder habe ich eine falsche Erinnerung?
Richtig, nee? Also, okay. Das klang zu negativ jetzt. Druids of Edora, das kenne ich ganz gut. Ich habe keine Sekunde drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Ich finde es solide. Ist für mich eher ein Mittelmaßtitel, muss ich sagen. Ich finde es nicht schlecht, aber ich mag es auch nicht wirklich gern oder bin kein Fan. Und Moon Colony Bloodbath habe ich bisher noch nicht gespielt. Das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Ich muss aber auch sagen, da habe ich auch immer sehr Gemischtes drüber gehört. Also ich weiß, es gibt Leute, die sagen, sie finden es gut und es gefällt ihnen, aber da habe ich auch schon wirklich negative Stimmen zugehört. Deswegen, das war für mich jetzt auch gar kein Titel, wo ich das Gefühl hatte, der könnte eine Rolle spielen, aber da steht meine erste Partie noch aus.
Ja, waren so zwei, vielleicht ein bisschen Außenseiter-Titel, aber dachte, als Kennerspieler aus diesem Jahrgang müssen wir mal einen Blick drauf werfen. Hast du noch was dabei, Chris?
Ich weiß nicht. Also, ja, hier stehen noch Titel, aber wie viele habt ihr denn noch, die ihr auf jeden Fall in den Ring werfen wollt? Ich frag mal so.
Ja, ich zähle gerade. Es dauert einen kleinen Moment. Ich habe noch so 3, 4, 5 ungefähr. Alter, zwei davon hat der Frederik auf seiner Liste auf jeden Fall, das weiß ich. Aber du hast auch noch einen, Chris, da bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest haben wir in der anderen Folge drüber gesprochen. Und Frederik und ich haben gleich gesagt, nee, das ist eher grau wahrscheinlich.
Ach, du meinst Railroad Tiles? Oder
genau.
Wie? Ah, ja, stimmt. Okay, den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Ja, dann machen wir mit dem doch noch weiter. Haben wir auch schon im anderen Podcast diskutiert, ob das eher rot oder grau ist, so wie auch bei Day One oder bei Rebirth. Ja, Railroad Tiles, für mich sehe ich den eher im roten Bereich, anders als die anderen beiden Titel. Auch das Weight ist hier ein bisschen geringer bei Botkin Geek. 1,72 zu 1,97 bei Rebirth und 2,09 bei Day One. Muss nicht unbedingt ausschlaggebend sein. Ja, Railroad Tiles finde ich ein richtig cooles Legespiel, mag ich voll gerne. Ich finde auch hier, ähnlich wie bei Rebirth, den grundsätzlichen Ansatz von, ich nehme mir einfach nur aus einer Reihe die Teile und puzzle die an, das kriegt jeder hin. Jetzt natürlich alle Wertungen, die man so versucht zu erfüllen, alle gleichmäßig gut unter einen Hut zu bekommen, ein möglichst großes Rechteck zu legen und noch möglichst wenig Anschlüsse nach außen und noch viele Städte aus immer diesen drei blauen Teilen und noch diese Aufgabenplättchen erfüllen, die ich noch mit reinmischen kann. Da kommt schon ziemlich vieles zusammen. Und deswegen könnte man sicherlich auch argumentieren, dass das was für den Anthrazitten-Pöppel ist. Ja, fühle ich jetzt nicht ganz so. Unabhängig davon mag ich das Spiel aber sehr gerne und würde es gern in irgendeinem Bereich gerne empfohlen oder sogar nominiert sehen.
Ja, stimme ich dir zu. Ich finde es auch prima. Ich hatte es ja vorhin in einem anderen Podcast auch gesagt, den könnt ihr dann bei den Brettagogen hören. Railroad Tiles für mich eher ein Titel auf so einer erweiterten Liste, der vielleicht in so einer Empfehlungsliste noch reinrutschen kann. Ich sehe ihn nicht als Nominierungskandidaten oder gar als potenziellen Sieger, aber ein prima Spiel, der macht mir auch wirklich viel Spaß, große Freude.
Exakt das Gleiche ist es bei mir auch. Ich mag es super gerne, ist für mich einer der allerstärksten Plättchenlegespiele dieses Jahr und würde mich sehr freuen, wenn der auf der Empfehlungsliste landen würde. Ah, da bin ich ja schon wieder dran, ne? Ach komm, dann nenne ich jetzt noch einen Titel, den werdet ihr jetzt sowieso komplett abstrafen, das weiß ich jetzt schon. Und auch hier waren die Bewertungen doch sehr gemischt, aber wir müssen natürlich über den Gewinner des Kennerspielpreises in Frankreich reden. Behind.
Nee, müssen wir nicht. So, dann mache ich weiter.
Ganz kurz, komm. Du weißt, dass ich davon sehr begeistert bin, dass es mir genau meinen Nerv getroffen hat. Es sind drei Fälle drin, es ist eine Art Puzzlespiel, aber nicht jetzt im Ravensburger Stil, so mit diesen Nupsis, sondern wir haben Rechtecke oder Quadrate, die wir zusammen puzzeln. Wir müssen Rätsel lösen, damit wir die jetzt richtig zusammenstellen, diese Bilder, die wir da kreieren. Das sind immer rechteckige Bilder. Und am Ende können wir die Plättchen umdrehen. Und wenn wir alles richtig gemacht haben, haben wir ein schönes Bild vor uns, das so ein bisschen die Story noch unterstützt, die dahinter steckt. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Hat ein großes Problem mit dem Hilfemechanismus, der drin steckt. Denn wir haben nur so ein paar kleine, labbrige Karten, die einem auch nur bedingt weiterhelfen, wenn wir die aufdecken, falls wir mal irgendwo festhängen. Aber darüber hinaus habe ich eigentlich nicht viel zu kritisieren. Ich finde es unheimlich innovativ. Das fand ich ganz, ganz toll daran. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass das Innovative immer von der Jury besonders gewürdigt wird. Aber ich habe natürlich auch mitbekommen, dass viele Leute nicht so begeistert waren. Die Jo hat eine 8 gegeben, die Maren nur eine 6 in der Spielbox. Beim Steff bin ich jetzt gerade verwundert, da lese ich eine 6 in der Spielbox. Aber Chris, sag mal, war der nicht bei euch im Podcast? Ihr habt auch drüber gesprochen, ziemlich begeistert von Behind.
Ja, witzig, ich hätte es jetzt auch so ab, vielleicht verwechsel ich es auch gerade. Ich hätte gedacht, dass Steff, also ich glaube, er war nicht super krass begeistert, aber ich hätte noch gedacht, bei ihm war es eher positiv und ich meine, Nico und ich hätten es eher kritisch gesehen. Vielleicht bringe ich das auch gerade durcheinander.
Nee, so war's, genau so war's.
Ich habe es auch gespielt. Ich möchte dir erstmal, ich könnte mir vorstellen, die Jury würde dir auch gern widersprechen, Stefan, weil du jetzt schon zum zweiten Mal gesagt hast, weil es in Frankreich ausgezeichnet wurde, müssen wir darüber sprechen. Die Jury würde bestimmt sagen, na, nur weil es in einem anderen Land gewonnen hat, muss das nicht automatisch eine Relevanz für uns haben. Und ich war ehrlich gesagt, nachdem ich es dann ausprobiert habe, auch ein bisschen überrascht, dass das ausgezeichnet wurde, weil ich finde die Idee auch originell, es war auch reizvoll, aber ich habe da schon auch, also für mich gab es da mehrere Schwächen bei dem Titel. Und ich habe keinen Moment gedacht, dass es für den deutschen Preis irgendeine Rolle spielen könnte.
Ich auch nicht, ganz ehrlich zugegeben, ja, ich auch nicht wirklich. Ich wollte es nur nennen, eher müssen wir natürlich gar nichts und muss auch die Jury nicht. Ich denke nur, dass die Überschneidung, wenn wir uns mal die Spielepreise jetzt in den umliegenden Ländern mal so anschauen, in Österreich, in Portugal, den Jogo de Ano heißt da, glaube ich, und wie sie alle heißen, ist mein Eindruck eben, dass die Überschneidungen am ehesten immer mit Frankreich bestehen, wenn wir Überschneidungen in irgendeiner Form haben. Und das war auf das Müssen bezogen. Natürlich sind die unabhängig und lassen sich davon nicht beeinflussen, das war klar.
Ich sehe Behind überhaupt nicht auszeichnungswürdig. Das ist weit weg von der Qualität von einem Exit und weit weg von der Qualität von einem Unlock. Zumindest jetzt in dieser ersten Box. Ich war da sehr underwhelmed. Ich bin jetzt auf die zweite Box gespannt, hoffe, dass sie vielleicht das Hilfesystem etwas verbessert haben. Ich finde die Grundidee reizvoll, aber sehe das überhaupt nicht auf irgendeiner Liste. Gar nicht.
Nee. Könnte ich auch völlig nachvollziehen. Also ja. Komplett.
Ja. Ich finde aber Chris' Argument von eben, nicht nur nach so großen Schachteln zu gucken, sondern mal nach kleineren Schachteln zu gucken, sehr nachvollziehbar. Und ich habe gesagt, Orapa Mine ist bei mir auf so einer erweiterten Liste. Noch kratzen an der Empfehlungsliste tut ein kleines Zwei-Personen-Spiel, was jetzt im letzten Jahr zur Berlin-Con bei Hans im Glück erschienen ist, nämlich Duell um Cardia. Duell um Cardia ist aus meiner Sicht auch für den Kennerbereich ein relevanter Titel. Duell um Cardia hat von Harald Schrapers 7 Punkte, von der Jo 8 Punkte, von der Maren Hoffmann 8 Punkte jeweils in der Spielbox bekommen. Der Harald Schrapers hat es auch in seinem Blog sehr gut bewertet als empfehlenswertes Spiel. Und auch das finde ich einen durchaus relevanten Fingerzeig. Und auch ich mag Duell um Cardia sehr gerne. Ich mag diese Vielseitigkeit von dem Titel, man muss ein bisschen um die Ecke denken, in der Basisbox, die so knapp um 15 Euro kostet, sind 2 Kartendecks drin. Es gibt jetzt schon so Erweiterungsbooster. Also das Spiel ist in einer kleinen Schachtel, bietet aber unheimlich viel Spiel auf kleinem Platz für wenig Geld. Und das finde ich eine absolute Stärke. Und dieses Spiel zu erlernen geht total schnell. Dieses Spiel zu meistern dauert eine ganze Weile. Also die Bezüge der Karten, die sich unterwegs wieder verändern, wenn dann so Siegel draufgelegt werden oder wenn Karten dann im Nachgang doch nochmal geschlagen werden und dadurch in der Vergangenheit bei den anderen Karten wieder etwas neu ändern oder neu auslösen. Da steckt eine ganze Menge drin und ich kann mir gut vorstellen, dass sie dieses Spiel auf eine Empfehlungsliste packen. Wie seht ihr denn das Duell um Cardia? Zu anspruchsvoll oder erwähnungswürdig, empfehlungswürdig?
Zu anspruchsvoll glaube ich nicht. Ich könnte mir das vorstellen. Ich finde gerade dieses kleine Schachtelargument macht für mich hier tatsächlich was aus. Ich glaube, wenn das jetzt wieder in so einer mittelgroßen Schachtel erschien, so wie Zenith letztes Jahr zum Beispiel, dann hätte ich gedacht, ja, ist halt wieder so ein Kartenduellspiel. Aber irgendwie wirklich dieses Argument, ja, in so einer Minischachtel steckt doch einiges drin, das finde ich, das hebt es doch nochmal ein bisschen raus. Ich habe es nicht so oft gespielt, weil ich auch schon ein paar Mal gesagt habe, ich bin noch nicht so, so Kartenduelle ist nicht mein Lieblingsgenre, aber ich konnte das schon anerkennen für diesen wirklich sehr simplen Ablauf. Ist das schon sehr reizvoll und stecken coole Ideen drin. Also ja, halte ich für möglich, sagen wir es mal so.
Ich hatte ja gerade schon so ein bisschen Angst, als du von 2-Personen-Kartenspiel-Duellspiel gesprochen hast, dass jetzt ein anderer Titel kommt, weil den halte ich für nicht geeignet, aber wir reden von Duell um Cardia. Das ist für mich eigentlich der perfekte Pick für so eine Empfehlungsliste, wenn es um 2-Personen-Spiele geht in einer kleinen Schachtel. Mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Ich find's toll, ich find's sehr zugänglich, es ist trotzdem auf Kennerniveau. Ich find's auf keinen Fall zu anspruchsvoll dafür. Ich find's eigentlich genau richtig, wenn man mal so die vermutliche Definition der Jury nimmt, was ein Kennerspiel ist, und da passt es perfekt rein. Sehr gute Wahl.
Was waren jetzt die beiden Titel, von denen du sagtest, die halt so für ungeeignet, Compile und Naishi, oder?
Nee, einer, Compile. Compile, weil, ja. Ja, weil bei Compile halte ich auch für einen soliden Titel, also spiele ich auch immer mal wieder gerne, aber die Anleitung ist komplett misslungen und die disqualifiziert diesen Titel in meinen Augen völlig.
Chris, du bist dran.
Ja, ich muss mir wieder was aus den Fingern saugen. Komm, ich habe eben mal auf Krampf so ein bisschen versucht, ein kleines Spiel auch mit reinzupacken. Dann versuche ich doch jetzt mal auf Krampf noch ein sehr großes Spiel in den Ring zu werfen. Denn ich weiß nicht, habt ihr darüber nachgedacht, aber es ist ja jetzt auch ein Spiel auf Deutsch erschienen, das es schon seit 4 Jahren auf Englisch gibt. Und ich habe gerade den Eindruck, international erfreut sich das einer sehr großen Beliebtheit. Deswegen könnte Siedlung von Elderwale eine Rolle spielen beim Kennerspiel. Denn ich finde, vom Niveau her sehe ich es auf jeden Fall im Kennerbereich. Also es kommt ja so daher, aber es ist ja, ich finde, es ist auf gar keinen Fall ein Expertenspiel. In Deutsch habe ich jetzt noch gar nicht so viele Rezensionen und Meinungen dazu wahrgenommen. Deswegen, ich habe es auch so nicht im Gefühl, aber ich habe schon irgendwie den Eindruck, es ist schon generell jetzt so vielleicht eher weltweit gesehen ein sehr beliebter Titel. Was ich auch nachvollziehen kann. Ich finde auch, da stecken viele coolen Sachen drin. Gut, jetzt ist es natürlich riesig und ich weiß, was hat denn das gekostet neu? Es war, glaube ich, nicht so teuer wie manch andere Spiele in so Riesenboxen. Aber trotzdem natürlich, ja.
Ja, das kostet schon über 100 Euro, ne, oder um die 100 Euro. Das hat aber Zug um Zug Legenden des Westens fairerweise auch und das wurde nominiert. Also ich glaube, dieser Preispunkt, der spielt, glaube ich, für die Jury keine Rolle. Die gucken sich das Spiel an. Stefan, hast du Siedlung von Elderwale inzwischen gespielt? Nee, ne?
Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich kenne Andromeda's Edge. Das ist ja der Nachfolger, der wohl auch ein bisschen komplexer ist, so was ich gehört habe. Aber Siedlung von Elderwale kenne ich nicht.
Ich finde das eine spannende Frage, Chris, weil ich spiele das wirklich gerne. Ich habe es gar nicht in Betracht gezogen, Siedlungen von Elderwale, weil ich auch so wenig dazu gelesen habe von der Jury. Ich mag das gerne. Ich mag die Vielseitigkeit an dem Spiel. Ich mag die Abwechslung. Ich mag diese unterschiedlichen Fraktionen. Das ganze Produktdesign ist ansprechend. Ich will die Spielanleitung. Ich kenne allerdings nur die englische. Ich habe das englische hier. Die ist gut strukturiert, sehr übersichtlich. Ich habe ein paar Partien gespielt. Also wäre ich in der Jury mit dir und du würdest mich von Siedlungen von Elderwale überzeugen wollen, glaube ich, würde es dir relativ leicht fallen, meine Stimme zu bekommen. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dass die Jury, ob die Jury es auf die Liste setzt, würde ich sagen, das sehe ich, wenn ich so einen Split-Test mache und sage eher das oder eher das, glaube ich, andere Titel, die ich heute genannt habe, für wahrscheinlicher.
Ich würde dich wahrscheinlich gar nicht davon überzeugen wollen, weil ich das Spiel, ich fand es auch gut, aber ich fand nicht alles super. Es gab auch Aspekte, die haben mir nicht so gefallen. Deswegen ist es jetzt auch kein persönlicher Favorite von mir. Aber ich dachte trotzdem, man kann es mal ansprechen.
Ich würde es, glaube ich, cool finden, weil das Spiel ist eins, das durchaus eine Aufmerksamkeit verdient hat. Auch Andromeda's Edge hat mir ja wahnsinnig gut gefallen. Das war, glaube ich, auf Platz 4 oder so meiner Top-Liste der Spiele des letzten Jahrgangs. Und Siedlung von Elderwale finde ich wirklich einen starken Titel. Also ich hätte da eine große Sympathie für, kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Ich fühle es nicht, um es hier mal wieder mit einem sehr guten Argument zu widerlegen.
Ja, da bin ich ja froh, dass es nicht völlig abwegig war, das hier nochmal in den Raum zu werfen.
Stefan, komm, du hast doch noch einen Titel auf der Liste, auf den warten doch schon alle, die jetzt bei der roten Pöppel-Liste angefangen haben zu hören und jetzt bei der Anthrazit-Liste sind und sagen, wann sprechen die endlich über diesen Titel?
Ich weiß gerade gar nicht, welchen genau du meinst.
Dann nimm doch, was du willst und ich sag das gleich.
Ich habe auch keine Ahnung, was du willst. Das mal. Ich habe gerade eine Ahnung. Ich nehme einen anderen, weil wir waren gerade bei einer großen Schachtel, die sehr, sehr viel kostet. Und ich möchte auch diesen Titel mal kurz einwerfen, denn er war bei dir, Frederik, nämlich in der Jahresliste. Ganz weit oben. Thunder Road Vendetta von Frosted Games. Das Rennspiel, in dem wir uns über eine Mad Max-artige Sandpiste bewegen, Autos wegrammen, in denen das komplette Chaos herrscht und wo auch immer in meinen Runden zum Beispiel zumindest viel, viel, viel Freude herrschte über, also viel Schadenfreude vor allen Dingen. Wenn es mal wieder gelungen ist, irgendein Motorrad oder ein Auto in den Abgrund zu schubsen oder es zum Brennen zu bringen und dann explodiert es. Ja, ich habe allerdings ein großes Problem mit Thunder Road Vendetta und das ist gar nicht mal so der Preis, sondern das ist auch hier wieder die Anleitung. Die halte ich wirklich für so chaotisch und so ja schlecht zum Nachrecherchieren von einzelnen Fähigkeiten von Feldern, auf denen man zum Beispiel landet, sodass ich glaube, dass das eigentlich das Ausschlusskriterium ist, um hier irgendeine Rolle zu spielen. Ich wollte es trotzdem mal nennen, weil es doch sehr hoch gehandelt wurde, in meinen Augen auch zu Recht. Ich spiele es wirklich sehr, sehr gerne. Aber ich sehe dich nicken, Frederik. Ich glaube, du siehst das nämlich genauso.
Ja, ich liebe das Spiel. Ich finde es fantastisch. Also du kannst mich nachts um drei wecken und ich bin bei einer Partie dabei. Ich finde, da passieren tolle Dinge am Tisch. Wir haben ja selber auch eine Partie gespielt mit der Julia und mit dem Manu, die da auch Spaß dran hatten. Da ist eine tolle Interaktion. Also ganz viel Liebe für dieses Spiel. Ich finde auch, die Anleitung macht es etwas schwer und etwas unzugänglich. Und es hat eine Player-Elimination. Und wenn du Pech hast, guckst du da halt eine halbe Stunde zu. Das hat mir jetzt nichts ausgemacht. Aber ich glaube, das ist so ein Punkt, der bei der Jury für das, was der Preis will, nicht geeignet ist. Ne? Also das eine ist, gibt es Jurymitglieder, die das mit Sicherheit gerne mitspielen? Die finde ich auf jeden Fall. Sagen die, wir empfehlen dieses Spiel als gutes Spiel, um Leute, die schon mal ein bisschen was gespielt haben, an den Tisch zu bekommen. Und so ist ja dieser Kennerspielpreis gedacht und dafür ist es aus meiner Sicht nicht geeignet. Insofern glaube ich es nicht.
Ist mir wirklich schon unangenehm, wie viele Titel mir dieses Jahr irgendwie durch die Lappen gegangen sind. Thunder Road Vendetta würde ich wirklich gerne noch ausprobieren, weil ich gerade euch beide so oft davon schwärmen gehört habe. Von anderen habe ich ehrlich gesagt noch nie so wirklich Meinungen dazu gehört. Aber ich weiß, dass ihr beide das super findet.
Also ich lade euch, ich bin am nächsten Wochenende, habe ich sturmfrei. Ich lade euch beide am Samstag oder Sonntag zum Spielen ein. Können wir mal gucken, ob ihr Zeit habt und dann spielen wir das. Nee, ich habe
unbedingt.
Ich habe jetzt noch einen anderen Titel hier, der wahrscheinlich von vielen erwartet wurde und der in der roten Pöppelliste nicht aufgetaucht ist und den ich aber jetzt nennen möchte, weil ich glaube, über den müssen wir sprechen. Es ist eine der größten Einzelauflagen, die Pegasus je gestartet hat, als sie ein Spiel veröffentlicht haben. Es ist ein Spiel, bei dem sie Familie auf die Packung geschrieben haben. Gestern sagte mir Stefan, wir beide haben uns gestern Abend getroffen zum Spielen. Da sagte er so, ich freue mich auf die Aufnahme, sage ich auch. Und dann sagt es schon so ein bisschen viel, sagt, ich habe einen Titel, den wirst du wahrscheinlich im roten Bereich vermuten. Und ich habe ihn aber nach Anthrazit gepackt, sage ich, so einen habe ich aber auch. Und dann haben wir beide gesagt, komm, einen verraten wir uns. Und es war der gleiche. Und obwohl
ja, Pegasus... Ja, ich darf ganz kurz sagen, ja. Er ist auf meiner Liste natürlich drauf. Er hat sich ein bisschen versteckt zwischen den anderen, deswegen wusste ich gerade nicht genau, welchen du noch meinst. Ja.
Also Pegasus sagt, es ist ein Familienspiel. Ich zweifle und möchte diese Zweifel begründen. Ich glaube, es ist aber ein prima Kennerspiel, nämlich Boss Fighters QR, ein appgebundenes Spiel, bei dem wir gemeinsam Bosse bekämpfen, einen Boss-Battler haben. Wir brauchen ein Tablet oder ein Handy und dann haben wir Karten, die wir mit der Frontkamera einscannen, die dann bestimmte Effekte auslösen und dabei besiegen wir Bosse. Ich finde dieses Spiel grandios, ich finde es großartig. Das Tolle bei dieser App-Einbindung ist ja, in der Weihnachtszeit gab es den Grummelbart, das war dann ein Gegner, der nur zu Weihnachten da war. Jetzt gibt es auch einen Ostergegner, den man dann bekämpfen kann in so einem Ei, so alienmäßig in so einem Ei, das ist total cool. Es gibt 10 Bosse, die per se mit dem Spiel ausgeliefert werden. Es gibt 4 Charaktere, 4 Klassen, die man dann beliebig kombinieren kann und da muss man eben als Gruppe versuchen, die Aktion bestmöglich aufeinander abzustimmen mit bestimmten Einschränkungen und unterwegs möchte man noch rausfinden, ja, wie reagiert denn jetzt eigentlich mein Gegner auf meine Attacken? Und ich finde das Spiel wirklich fantastisch und wundere mich, dass wir jetzt netto irgendwie schon über 3 Stunden podcasten miteinander in diesen beiden Aufnahmen und jetzt erst über Boss Fighters QR sprechen. Chris, woran liegt das? Hast du das auch nicht gespielt oder findest du es nur nicht gut genug?
Was habe ich eigentlich dieses Jahr so gemacht? Also Boss Fighters QR, ja, das ist bestimmt auch gut.
Hast du nicht gespielt?
Nee.
Oh. Aber wahrgenommen hast du es.
Ja, das auf jeden Fall. Stimmt, das war auch so ein Titel, der hätte mir in den Sinn kommen können, was damals in Essen viele abgefeiert haben. Stimmt, der war auch dabei. Der ist mir jetzt durch die Lappen gegangen. Nee, habe ich aber bis heute nicht ausprobiert. Hat mich ehrlich gesagt auch nie so krass interessiert.
Ja, Den fühle ich jetzt nicht ganz so, aber ich sehe natürlich die Qualität von Boss Fighters QR und die Zugänglichkeit und die Qualität der App, die dazu programmiert wurde, weil die ist wirklich herausragend gut. Wir haben es ja auf dem Pegasus Pressetag kennengelernt und waren auch gleich angefixt. Ich habe halt immer wieder festgestellt, diese Bosskämpfe, die berühren mich erstmal thematisch überhaupt nicht so. Eine große Ausnahme ist bei mir Eons End, das mag ich nach wie vor wahnsinnig gerne, aber alles andere, was so in diesem Bereich ist, das hat's erstmal schwer bei mir. Ich habe Bossfighters QR, ich glaube, bis zum 5. Boss dann gespielt und dann war ich auch erstmal, dann hat's auch erstmal gereicht für mich. Aber wie gesagt, ich sehe die Qualität und auch ich sehe das ganz klar beim Kennerspiel, denn der Einstieg ist gar nicht so leicht. Viele haben ja gesagt, was machst du denn da großartig? Nimmst eine Karte, hältst die über das Tablet oder über das iPhone und den Rest macht die App. Nee, aber du musst ja schon auch wirklich einiges vorbereiten. Du musst dein Deck so ein bisschen zusammenstellen. Du musst ja schon Gedanken machen, was harmoniert jetzt vielleicht gut zusammen, der Zwerg und der Druide vielleicht, weil du ja immer zwei Decks auch zusammenmischt. Und jeder Boss hat dann so ein bisschen seine eigenen Fähigkeiten, aber auch teilweise ein bisschen eigene Regeln. Auch da habe ich mir die Anleitung nochmal vorgenommen und kam dann doch klar zu dem Entschluss, das ist ein Kennerspiel. Aber da ist es gut aufgehoben und da sehe ich es auch auf der Empfehlungsliste, muss ich sagen. Nicht bei höherem, ehrlich gesagt.
Maren Hoffmann 8 Punkte, Steff Kessler 7 Punkte, Harald Schrapers 7 Punkte. Das sagt die Spielbox. Das sind ja erstmal durchaus gute oder ordentliche Noten. Insofern durchaus was, über das die vermutlich nachdenken könnten.
Komm, ich werfe noch einen letzten von meiner Seite aus in den Raum, weil wir das Genre heute auch so noch gar nicht hatten. Ich meine, wir hatten jetzt mit Rebirth und Grundstein Metropolis hatten wir schon so ein paar Legespiele, aber ein Puzzlespiel hatten wir eigentlich noch gar nicht heute. Und da gibt's ja eins, das ist noch gar nicht so alt. Stefan, wir haben auch unsere erste Partie gemeinsam gespielt, nämlich Frosted Blooms. Ist schon ein Spiel, wo ich mir überlegt habe, ja, ist jetzt vielleicht nicht super innovativ. Viele Sachen, die da drin stecken, kennt man aus anderen Spielen, Plättchen zusammenpuzzeln, um einen Plan rumlaufen in der Auslage, Aufträge erfüllen und so Zockeraufträge, wo ich überlege, nehme ich mir es jetzt oder spiele ich auf ein späteres. Aber ich finde, das schon alles sehr rund zusammen harmoniert. Und ich finde, steckt auch durchaus was Neueres drin, nämlich die Idee, dass ich halt eben nicht nur die Plättchen so zusammenpuzzle, dass die Felder gut zusammenpassen, sondern auch, dass die Lücken gut zusammenpassen. Das fand ich dann auch noch recht innovativ, weswegen ich sagen würde, alles in allem fände ich es jetzt nicht abwegig, das mal zu erwähnen bei der Empfehlungsliste. Ich weiß nicht, ob stark genug ist, aber komm, ich finde, als Puzzlespielvertreter könnte man den heute noch erwähnen, oder? Was meint ihr?
Du, ich weiß auch nicht, ob es stark genug ist. Ich habe nur eine Partie gehabt, das war unsere gemeinsame. Und da sind wir ja gnadenlos vernichtet worden von jemandem, der, glaube ich, 5 oder 6 von diesen Windmühlen gebaut hat. Insofern kann ich da jetzt langfristig noch nicht genug zu sagen. Aber auch mir ist es sehr positiv aufgefallen, sowohl optisch, das hat mir unheimlich gut gefallen, als auch spielerisch war das sehr originell. Ja, Frederik, hast du schon ein paar Partien mehr?
Ja, ich habe jetzt, glaube ich, 5 Partien von dem Spiel. Ich habe es in verschiedenen Konstellationen gespielt. Ich habe es zu zweit gespielt, ich habe es auch zu viert gespielt. Und auch mit Freunden, die wenig bis gar nicht spielen, also die dann mal ein Heckmeck spielen oder mal ein Just One spielen oder so. Und das waren die am letzten Freitag da waren. Ich habe in einem anderen Podcast davon berichtet. Und mit denen haben wir das auch gespielt. Und da habe ich schon gemerkt, das war schon so an der Grenze dessen, was da gut funktioniert. Die haben das verstanden, aber es war, glaube ich, schon anspruchsvoll. Und insofern ist das im Kennerbereich natürlich gut aufgehoben. Mir gefällt es sehr gut. Wäre für mich auch was für so eine erweiterte Liste. Und da wir bei der Kennerspielliste über 6 Titel sprechen, muss ich mal gucken, würde ich davon einen anderen von meiner Liste schubsen? Die Antwort in dem Fall ist nein, aber ich spiele es wahnsinnig gerne und freue mich da auf weitere Partien. Ich werde es auch sehr gut rezensieren. Ich habe da nicht viel dran auszusetzen, außer dass ich noch rausfinden möchte, ob diese Windmühlenstrategie vielleicht zu stark ist. Den Eindruck habe ich, aber ich bin noch nicht so weit, dass ich das wirklich so formulieren möchte. Insofern werde ich den Titel weiter beobachten, aber ich sehe ihn nicht auf der Kennerspielliste.
Ja, dann habe ich noch einen Titel, den würde ich jetzt nochmal nennen.
Und ja, ich habe hier auch nur noch so kleinere, aber dann sind wir auch gleich durch. Ja.
Ich hätte mir vorstellen können, dass der, den ich jetzt noch nenne, bei dir auch durchaus auf der Liste drauf ist. Bin mal gespannt. Und zwar, was haltet ihr von Ronin von Queen Games? Denn das habe ich jetzt wirklich einige Male auch gespielt. Ist ja ein sehr klassisches Arbeiter-Einsatzspiel, wo wir gleichzeitig um Mehrheiten auf der Karte von Japan kämpfen, um gewisse, ich nenne es mal Rohstoffe dann einzusammeln, die wir wiederum dann einsetzen können, um Aufträge zu erfüllen. Alles ganz, ganz klassisch. Auch klassisch ist, dass wir gemeinsam an einem Brett spielen, uns da so ein bisschen bekämpfen. Das Besondere ist, finde ich, das sind diese einzelnen Fähigkeiten, die wir unseren Ronin-Figuren zuweisen können. Dann wird jeder so ein klein bisschen individuell, zumindest soweit wir das eben auch im Laufe des Spiels forcieren. Wir machen das Ganze über 4 Runden und ich finde, das ist ein richtig rundes Paket, was bei uns allen auch unheimlich gut angekommen ist. Ich weiß jetzt nicht, ob es besonders und herausstechend genug ist, um da jetzt irgendwie eine Erwähnung zu finden oder ich weiß auch nicht, wie es bei der Jury im Großen und Ganzen angekommen ist. Harald Schrapers hat 4 von 6 gegeben. Das ist alles, was ich gefunden habe. Ansonsten lief das so ein bisschen unterm Radar, habe ich das Gefühl.
Und ich habe das Gefühl, du musst mehr Podcast hören, Stefan, denn der Nico...
Tue ich natürlich alle.
Ja gut, dann weißt du doch, was der Nico gesagt hat.
Ja, nicht mehr genau. Sag's mir.
Nee, so genau weiß ich es auch nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht mehr in alle Details, aber das ist schon ein Titel, der ihm gut gefallen hat. Wir hatten aber beide einen massiven Kritikpunkt, nämlich, dass diese Plättchen nicht gut erklärt sind. Also diese Fähigkeitenplättchen von den Ronin sind nicht gut erklärt. Oder zumindest die Symbolsprache ist nicht eindeutig. Und es hat einen Startspielervorteil, das Spiel. Insbesondere in der letzten Runde, wenn du dein Set an Karten zusammensuchst und dann Vorteile rauszusuchen, die dann nochmal punkten, diese Siegpunkteplättchen, ich weiß gerade nicht, wie die heißen, dann wird das eben nicht gemacht in der Reihenfolge dieser Leiste, die das ganze Spiel nach vorne treibst, mit diesen Yin- und Yang-Zeichen, sondern es wird eben nach Startspieler-Reihenfolge gemacht. Und das führt dann das komplette Spiel ad absurdum. Und Nico und ich hatten eine gemeinsame Partie zu dritt oder zu viert, wo ich am Ende in der letzten Runde Startspieler war, weil das geht über vier Runden. Wir waren zu dritt, genau. Und ich war der Startspieler in der ersten und in der letzten Runde, was ein Riesenvorteil ist. Und in der letzten Runde durfte ich dann vor ihm, obwohl er auf dieser Leiste, die wir da nach vorne treiben können, vor mir lag, durfte ich trotzdem vor ihm mir diese Wertungsplättchen raussuchen und habe damit unangemessen deutlich mehr viel mehr Punkte gemacht als er und habe deswegen das Spiel gewonnen. Und das ist redaktionell so eine Schwäche, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es deswegen oder dass es trotzdem auf einer Empfehlungsliste landet. Das macht für mich das Spiel an der Stelle kaputt. Obwohl ich es liebe. Also ich spiele es wirklich gerne, ne? Aber das musste hausregeln und musst sagen, du machst das nicht nach Startspielerreihenfolge, sondern nach dieser Wissensleiste oder wie auch immer die heißt.
Meine einzige Partie war damals die auf dem Pressewochenende mit euch gemeinsam. Das ist jetzt auch schon ziemlich lange her. Ja, mir hat es Spaß gemacht. Ich würde es auch durchaus gern nochmal spielen. Aber also oft bei so Preisträgern spürt man ja eigentlich schon oft bei der ersten Partie direkt, das hat was Besonderes. Das habe ich jetzt bei Ronin vielleicht nicht so stark gefühlt. Deswegen ist jetzt ein bisschen schwacher Standpunkt, aber glaube ich eher nicht so. Ich würde es aber durchaus gerne nochmal spielen.
Ich habe jetzt hier noch drei Titel auf meiner Liste, die alle meines Erachtens, ich könnte gut begründen, warum ich die da gerne drauf sehen würde. Und es gibt mindestens genauso viele gute Gründe, warum es nicht auf die Liste kommt. Das eine ist Naishi, ein Zwei-Personen-Duellspiel von Board Game Circus, was ich sehr gerne mag, bei dem wir unsere Auslage gestalten müssen aus einem gemeinsamen Markt und dann eben versuchen, möglichst gut zueinander passende Karten in so einem Grid zu legen. Das gab es schon etliche Male. Das war letztes Jahr mit Castle Combo, ein bisschen ähnliches Modell oder Pixies oder jetzt massenweise Monster. Nee, Quatsch, massenweise Monster ist ein Plättchenlegespiel. Wie heißt das andere, was ich meine? Ist auch egal.
Doch, du meinst es schon, weil das auch wieder so 3x3 war.
Es ist auch so ein 3x3-Ding, ne? Aber wir haben eben nicht so einen klassisch gemeinsamen Markt. Aber ja, ich glaube, Naishi hat eher Außenseiterchancen. Da ist Castle Combo letztes Jahr der stärkere Titel gewesen. Kann ich mir nicht vorstellen, auch wenn ich es gerne spiele. Weiß nicht, ob ihr da dem irgendeinen... Nö, ihr schüttelt
weiter. Nö, sehe ich genauso. Gutes Spiel, ja. Aber ich glaube einfach nicht besonders genug.
Dann, was ich besonders finde, ist Leviathan Wilds, ein kooperatives Spiel, bei dem wir nicht einen Boss bekämpfen, sondern einen Boss befreien wollen von Kristallen, ist bei Frosted Games erschienen. Das macht mir unheimlich viel Spaß, weil es mal eine andere Spieldynamik bringt, weil wir eigentlich alle jederzeit spielen können. Es gibt schon eine SpielerInnen-Reihenfolge, aber ich habe Handkarten auf der Hand, die ich jederzeit spielen kann, ähnlich wie früher bei Magic the Gathering, so ein Instant oder so ein Interrupt, um deinen Zug nochmal zu verstärken und sagen, komm, dann nutz das noch. Und wir klettern auf diesem Leviathan rum und versuchen, unsere Bewegungen möglichst gut aufeinander abzustimmen, unsere Fähigkeiten einzusetzen, Gegenstände oder Pilze, die wir finden, möglichst gut einzusetzen, um dann das zu besiegen. Und ich finde, bei dem Spiel haben wir ganz oft, das ist eine Conclusio, zu der kam ich mit dem Daniel Wühlner in unserer gemeinsamen Rezension jetzt, dass man oft so ein Fotofinish hat. Also das Spiel ist oft so spitz auf Knopf. Und ich habe es jetzt eben ganz oft erlebt, dass man kurz vor knapp entweder gescheitert ist oder ganz kurz vor knapp das geschafft hat. Deswegen ist das so ein schöner, ja, so ein emotionaler Ausbruch am Ende. Ja, wir haben es geschafft oder wir haben es eben nicht geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr zu dem Titel noch einen Bezug habt.
Ja, ich habe es ein paar Mal gespielt. Ich finde es gerade durch diese Karten, die man sofort spielen kann, natürlich originell, aber dadurch auch irgendwie sperrig. Ich hatte immer so ein sperriges Spielgefühl irgendwie. Und auch hier muss ich leider wieder sagen, finde ich die Anleitung misslungen. Ich fand die nicht eingängig, ich fand die sehr unübersichtlich und das ist so ein K.O.-Kriterium in meinen Augen. Also gutes Spiel mit einigen redaktionellen Problemen.
So ich fand die Anleitung eigentlich ganz gut, aber gut, ich glaube auch nicht, dass das hier auf die Liste kommt. Und dann habe ich zwei Spiele, für die habe ich große Liebe. Ich kann mir bei beiden nicht vorstellen, dass sie draufkommen, aber wenn doch die Jury ja manchmal so ein außergewöhnliches, großes Spiel draufnimmt oder was Expertigeres wie Wasserkraft, wie Arche Nova, wie Terraforming Mars oder Dune Imperium, dann kann man doch auch über Forestry mal nachdenken. Oder natürlich auch, und da sehe ich noch, also sorry, das muss ich drüber reden, über Galactic Cruise. Wenn die Jury sagt, Leute, wir geben euch mal was Schönes an die Hand, nehmt doch mal Galactic Cruise, Shut Up and Sit Down, auf geht's. Also, ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt. Beide nicht wahrscheinlich, oder?
Habe ich beide nicht gespielt. Bei Forestry habe ich jetzt auch gar nicht so wahrgenommen, dass das so sich so breiter Beliebtheit erfreut. Ich dachte jetzt, wirfst noch Mondbasis Shackleton in den Raum. Da hatte ich den Eindruck, dass das damals viele cool fanden letzten Sommer. Habe ich aber auch eher als Expertenspiel gesehen.
Ja, wie gesagt, beides Außenseiter, aber wenn da so ein, auch Mondbasis Shackleton, finde ich auch ein prima Titel. Aber ja, das macht die Jury ja dann, wenn es so ein außergewöhnlicher Titel ist wie Arche Nova, Terraforming Mars, wo man sagt, da kommt man nicht dran vorbei. So ist, glaube ich, Galactic Cruise auch nicht, ja, auch wenn ich für das Spiel viel lieber habe.
Galactic Cruise hat aber natürlich, und auch hier müssen wir natürlich wieder sagen, wir dürfen jetzt nicht zu viel an dem Boardgame Geek Complexity Rating aufhängen, aber 3,97, das ist schon eine echte Hausnummer. Ja, wenn es an der 4 kratzt, das ist allein schon das Ausschlusskriterium dafür. Und welchen Titel hast du gerade noch gesagt?
Forestry.
Forestry, genau. Ja, ich mag den gerne, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin so ein bisschen so ein Exot. Also ich habe so viel Kritik dazu gehört, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Dazu wirkt es so ein bisschen altbacken mit diesen Aktionspunkten, die da drin stecken. Ja, ich würde mich freuen, aber ich glaube nicht, dass das auch nur im Ansatz eine Chance hat.
Ich glaube ehrlich gesagt, dieses Jahr gab es keinen Expertentitel, der so stark war, dass er in der Kenner-Nominierungsliste oder Empfehlungsliste auftauchen würde.
Ja, das glaube ich auch. Also eher Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, so als Titel, der da so ein bisschen am oberen Limit noch rumkratzt. Aber ja, Leute, dann haben wir doch jetzt genügend Titel, glaube ich, mal in den Raum geschmissen. Ich habe es ja schon gesagt, im Roten Pöppel hatte ich eine Liste von 9 Titeln, inklusive einer Empfehlungsliste und 3, die ich nominiert habe. Ich habe jetzt beim Kennerspiel des Jahres mich auf 6 Titel festgelegt, also um diese 15, die dann immer so als ungefähre Größe im Raum stehen, zu unterstützen. Und ich habe mich von eurer Argumentation überzeugen lassen. Ich habe die wundersamen Wesen von meiner Liste wieder runtergenommen, schweren Herzens, weil ich das Spiel wirklich sehr liebe, aber vielleicht ist es dann doch als expertigster Titel, der heute genannt wurde, nicht besonders genug. Und vielleicht braucht es etwas anderes. Ich habe jetzt reingenommen in meine 6 Titel. Duell um Cardia steht da drin, Artengarten steht drin, Bossfighters QR. Ich habe drin D1, Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft und Rebirth. Und meine 3 nominierten Titel, die ich aus dieser Liste benennen würde, sind Rebirth, Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft und D1. Das sind meine 3 Nominierungstitel. Chris, was ist es bei dir?
Das wären auch meine 3 Nominierungstitel. Ich glaube eigentlich nicht so, dass Rebirth und D1 beide in der gleichen Kategorie nominiert werden. Trotzdem sind das die einzigen beiden Titel, die ich gespielt habe und die ich wirklich sehr gerne mag und bei denen ich es auch realistisch halte. Deswegen wäre mein 3. Pick tatsächlich ein Titel, den ich nicht gespielt habe, nämlich Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft. Ja, alle anderen. Ich habe es euch schon direkt gesagt, meine Auswahlliste ist sehr dünn dieses Jahr für den Anthrazit Purple gewesen.
Also welche 3 Nominierten waren es jetzt bei dir?
Ja, auch Rebirth, D1 und Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft.
Also das sind doch die beiden auch, okay. Ja, wir haben ja jetzt unheimlich viele Spiele vorgestellt und ich weiß nicht, wie oft der Satz gefallen ist, ja, aber ob das jetzt reicht für die Empfehlungsliste. Es ist, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, wahnsinnig schwierig gewesen. Ich habe jetzt auch 6 Titel zusammengesucht, die ich draufsetzen würde. Und das ist einmal Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, Bossfighters QR, das ist Artengarten, Rebirth, dann Am goldenen Fluss, weil ich es nach wie vor für einen Titel halte, der einfach perfekt reinpasst, und auch Railroad Tiles würde ich nehmen. Und ja, wir sind schon wieder fast einig, denn meine 3 Nominierten sind Herr der Ringe, Schicksal der Gemeinschaft, Rebirth und aber jetzt glaube ich nicht, dass D1 es schafft, sondern Artengarten. Ich habe Artengarten als 3. nominierten Titel rausgesucht.
Dann frage ich euch doch mal, was wird denn in diesem Jahr Kennerspiel des Jahres? Und ich lege gerne vor und lege mich fest, es wird Rebirth.
Ja, ich habe so ein Déjà-vu-Gefühl, weil auch ich würde von den dreien, also sehr ich es Day One gönnen würde, ich habe auch eher das Gefühl, es wird Rebirth. Ich könnte mir aber auch vorstellen, letztes Jahr waren wir uns einig, dass Sky Team Kennerspiel des Jahres wird. Dann ist es Spiel des Jahres geworden. Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass das bei Rebirth genauso kommen könnte. Ich habe nochmal nachgeschaut. Zumindest, wir haben eben gesagt, wir wollen uns nicht so drauf versteifen, aber Boardgame Geek hat Rebirth auch ein geringeres Weight als Sky Team. Also könnte man gut möglich, dass die Jury auch sagt, nö, auch das sehen wir eher im roten Pöppel. Schauen wir mal, aber ich habe auch ein Gefühl, dass Rebirth gewinnen könnte.
Ich mach's kurz, es wird Rebirth.
Ja, ihr Lieben, dann lassen wir uns mal überraschen, ob die Jury Rebirth in den roten oder den anthrazitfarbenen Pöppel steckt. Ich glaube, die Diskussionen dazu werden die führen, mit Sicherheit. Das wäre cool, weil dann hätten wir beim Kennerspiel vielleicht noch einen anderen Titel, den wir dann auszeichnen könnten. Aber ja, es ist wie immer ein Orakel. Wir drei sind nicht in der Jury. Wir können also nur aus unserer komfortablen Position hier reden und sagen, am Ende des Tages müssen wir es ja nicht entscheiden. Sondern die 14 Damen und Herren der Jury. Und dann lassen wir uns überraschen, Mitte Mai ist die Bekanntgabe der Nominierungen. Das wird am 19. Mai, ein Dienstag um 16 Uhr sein. Das ist die Bekanntgabe der Long- und der Shortlist. Das wird auch wieder live auf YouTube übertragen. Auf der Website von spieldesjahres.de vom Verein könnt ihr dann den entsprechenden Link bekommen. Am 12. Juli um 18 Uhr wissen wir dann, was wird denn Kinderspiel des Jahres, Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres. Also so lange müssen wir uns dann mit dem Finale gedulden. Ja, und bis dahin bleibt uns nur zu sagen, erstmal vielen Dank fürs Zuhören. Uns interessiert natürlich, was würdest du nominieren für Spiel des Jahres, für Kennerspiel des Jahres? Schreib uns das gerne. Den Chris erreichst du bei info@bretagoge.de, den Stefan über Dr. Doppeldotter bei Instagram oder Blue Sky oder über die anonymen Ludoholiker über die Website, mich natürlich unter broadcast-brettspielpodcast oder meine Website broadcast-brettspielpodcast.de. Also, wenn du uns schreiben möchtest, dann findest du uns. Ich leite natürlich alle Nachrichten sehr gerne weiter. Und die du das hier vom Podcast kennst, bin ich jetzt still und sage, pass auf dich auf, bleib gesund, bleib inspiriert, inspiriere andere. Und das letzte Wort hat auch heute, haben die Gäste und beginnen darf Chris Greff aus dem Brettagoge-Podcast.
Ich habe die Hoffnung lange aufgegeben, hier irgendwelche weisen Worte für den Abschluss zu finden. Deswegen habe ich mir nochmal von Neon das unnütze Wissen hier rausgekramt und dachte, komm, ich werfe uns mit irgendeinem schönen Funfact raus. Stefan, sag mir mal eine Zahl zwischen 1 und 1374.
Natürlich die 962.
Die 962, dann blätter ich mal fix dahin und sage dir, sag mal, wusstest du eigentlich schon, dass Jodie Fosters Mutter lesbisch war? Okay, das ist der Fun Fact 962.
Ja, sehr hochinteressant. Haben wir wieder alle was
wissen
gelernt.
Wir das jetzt auch.
Ja, und was soll ich denn da jetzt noch on top sagen? Ich sage jetzt einfach, oh, das würde dich freuen, Chris. Ich sage jetzt einfach gut Brett, mal so ganz kontrovers.
Hey,